Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Zu meiner Rechten in seinem zweiten Auftritt.
Dritten
schon,
ja.
Oh Gott.
Von dritten.
Also ihr hört Ben neben mir auf jeden Fall. Ich kann mich jetzt partout, ehrlich gesagt, nur an Love and Monsters erinnern.
Und A Quiet Place 2.
Ah ja, siehst du? Okay, dann tut's mir leid, dass ich den vergessen habe. Und zu meiner Linken sitzt der gute Björn. Hallo Björn.
Ja, hallo.
Und wir reden heute über einen Film, auf den ich mich sehr, sehr lange sehr, sehr gefreut habe. Dann wurde er ständig und immer wieder verschoben. Wir reden über den neuen James-Bond-Film No Time to Die oder Keine Zeit zu sterben. Und ich glaube, ich muss mal zwei Dinge vorweg geben. Ich kann mir vorstellen, das wird eine sehr interessante Diskussion werden hier. Ich glaube, das wird auch allgemein, wenn der Film dann ab dem 30. September in den Kinos kommt, wird er wahrscheinlich auch die Fangemeinde gut auf Trab halten, was die Diskussion angeht. Und es wird hier einen Spoiler-Teil geben. Also wir werden erstmal natürlich spoilerfrei über den Film sprechen. Aber es gibt einfach zu viel, da müssen wir auch einfach ein bisschen spoilerlastig reden. Wir weisen euch dann aber nochmal explizit darauf hin, singen vorher vielleicht einmal kurz den Bond-Theme-Song hier oder wir summen ihn, können ja nicht singen, gehen dann in den Spoiler-Teil über. Aber jetzt reden wir erstmal ganz spoilerfrei über James Bond No Time to Die. Hey, es hat sich gereimt. Sehr gut. Und bevor wir loslegen, das ist ja jetzt Daniel Craigs letzter Bond-Film. Wie steht ihr denn? Erstmal so, ich weiß ja gar nicht, mit wem ich hier eigentlich so sitze. Wie steht ihr beiden denn überhaupt so zu Bond? Was war so euer erster Berührungspunkt, was den guten 007-Agenten angeht? Und wie steht ihr zu Daniel Craig als Bond? Ich fange mal bei dir an.
Ja, also was jetzt der erste Berührungspunkt war, kann ich gar nicht so genau sagen. Die Filme liefen halt im Fernsehen früher und da hat man halt mal reingeschaut. So richtig, dass ich mich da mal umfangreich mit der Reihe befasst habe, war halt erst wirklich mit als Casino Royale rauskam und ich den richtig geil fand. Und ja, und dann in dem irgendwie dann so, dann darauf mal alle Bond-Filme nachgeholt, die einen besser gefunden, ein Großteil, aber auch schon wieder vergessen, weil es ja sich dann doch auch sehr oft wiederholt. Aber ja, vor allem die Filme von Daniel Craig dann auch ja, mit Interesse verfolgt. Und ja, ich glaube, ich würde sogar sagen, das ist vielleicht sogar mein Lieblings-Bond-Darsteller. Mhm. Ich mag die Filme von Sean Connery besonders und eben von Daniel Craig. Alles, was so dazwischen kam, mit der einen oder anderen Ausnahme, jetzt eher nicht so. Also ich bin kein so ein Riesen-Bond-Fan, der jetzt alle Bond-Girls auswendig kennt und jeden Titelsong mitsingen kann.
Ja. Björn, wie sieht es bei dir aus?
Also ich bin quasi über meinen Vater zu James Bond gekommen. Also bei uns war das Pflicht, wenn James Bond im Fernsehen lief, dann wurde James Bond geschaut und dann war ich auch immer ganz dadurch von klein auf halt auch schon mitschauen. Teilweise auch in den ganz jungen Jahren erstmal vielleicht nur die erste Stunde oder so, dann musste ich ins Bett und dann später komplett. Und damals gab es ja auch noch, ich bin ein alter Sack, nur drei Programme. aber es lief gefühlt irgendwie immer wieder James Bond und so habe ich die halt mit den 80ern dann halt früh die Alten gesehen und dann kamen ja auch die Timothy Daltons raus, die habe ich dann halt auch gesehen und ab den Pierce Brosnan war ich dann halt fest im Kino und eigentlich auch immer spätestens Eröffnungswochenende, meistens sogar Eröffnungstag und habe die alle geschaut und das, obwohl ich mit Pierce Brosnan erst nicht so warm wurde, der war mir so mehr ein bisschen zu wieder Roger Moore-mäßig, den ich auch nicht so mag. Und Daniel Craig fand ich deswegen dann wieder gut, weil der mich halt so an Sean Connery, Timothy Dalton erinnert hat. Und gerade Timothy Dalton war halt dadurch, dass das so mein Jugendbond war, mit dem ich dann halt wirklich so das erste Mal was neue Bonds erlebt habe, sehr. Und deswegen überzeugt er persönlich mich als Bond extrem. Ich finde seine Filme sehr, sehr wechselhaft. Also es sind zwei Stück, also Casino Royale und Skyfall finde ich gut. Und Quantum Trost und Spectre gehören für mich mit zu den schlechtesten James-Bond-Filmen überhaupt. Und genau, das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, ich bin tatsächlich auch so über meinen Papa irgendwie, wie ich glaube, so gefühlt jeder irgendwie kommt irgendwie bei seine Eltern zu James Bond oder irgendwie sowas. Ich bin, glaube ich, mehr so viel mit den ganzen Roger Moore-Sachen aufgefahren, wo ich so ein Kind der 80er bin, aber irgendwie, die liefen da immer noch die ganze Zeit rauf und runter im Fernsehen. Und GoldenEye von Brosnan war tatsächlich so mein erster Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe. Und das war für mich so, oh, cool, jetzt gucke ich endlich mal einen Bond-Film im Kino. Und danach war ich dann auch wirklich bei jedem Bond-Film, weil jeder Bond-Film wurde ja auch immer gefeiert. So. Du wusstest schon irgendwie gefühlt vorher, was der nächste krasse Stunt ist, den sie da jetzt irgendwie machen. Und die Bond-Girls so wurden groß angekündigt, weil das war ja dann auch immer irgendwie noch was. Und ja, dann kam Daniel Craig, den mochte ich eigentlich auch sehr, sehr gerne, direkt von Casino Royale an eigentlich. Muss dir aber auch komplett zustimmen. Also Casino Royale, Skyfall, dann finde ich, hört es auf, weil Quantum Trost, ich habe ihn irgendwann nochmal geguckt, so, ich weiß halt nicht, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Mark Foster auch vielleicht nicht der richtige Regisseur war, weil er ja eigentlich so hauptsächlich so kleinere, feine Dramen dreht und ich hatte immer so das Gefühl, er war, ist so ein bisschen überfordert gewesen mit diesem großen Bond-Blockbuster. Und Spectre, obwohl er auch wieder von Sam Mendes kommt, der ja auch Skyfall gemacht hat, fand ich auch ganz, ganz furchtbar.
Ja, ich weiß nicht, wie weit man da jetzt ausholen will. Quantum Trost ist, glaube ich, der hat sehr, sehr verloren, dadurch, dass der damals halt mitten in diesem Autorenstreik in Hollywood entstanden ist und die das Drehbuch halt nicht mehr überarbeiten konnten und gemerkt haben, wir müssten das eigentlich überarbeiten. Und das halt nie so, das dann halt nicht so richtig geklappt hat und die dann halt mit einem wohl sehr, sehr unfertigen Drehbuch einfach gearbeitet haben. Und ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Da hat der drunter gelitten, aber natürlich auch ist der auch miserabel inszeniert. Also man versteht ja teilweise nicht, wo oben und unten ist und was jetzt gerade los ist, ohne jetzt zu tief auf den Film eingehen zu wollen. Weil ich glaube, die meisten wollen ja wahrscheinlich wissen, wie wir keine Zeit zu sterben
finden. Ich wollte gerade sagen, genau. Nee, ja, auf jeden Fall, genau, kommen wir einfach zu Keine Zeit zu sterben. Der hat ja auch an und für sich schon eine ziemlich wilde Fahrt hinter sich. Erst sollte ja Danny Boyle, der Trainspotting-Regisseur, noch den nächsten Bond drehen. Dann ist der aber abgesprungen wegen der üblichen kreativen Differenzen, die es dann irgendwie so gibt. Dann hat es, und ich werde seinen Namen hundertprozentig falsch aussprechen, Cary Fukunaga, der True Detective Mann und der auch das Drehbuch zu Stephen Kings It geschrieben hat, der hat es dann gemacht und liefert uns jetzt Bond Nummer 25. Will jemand von euch kurz erzählen, worum es geht? Soll ich es machen oder?
Es ist diesmal, glaube ich, komplizierter. Mach mal ruhig.
Wir machen es ganz einfach. Wir haben wieder einmal James Bond, der sich eigentlich am Ende von Spectre, Spoiler-Alarm für Spectre, in den Ruhestand versetzt hat mit der guten Madeleine Swann, die ja die Tochter von Mr. White gewesen ist, der ja eigentlich einer der Bösen von Spectre gewesen ist. Und hat ja am Ende auch seinen, wie nennt man das denn, Adoptivbruder? Hier Blofeld ist ja jetzt dann auf einmal auch irgendwie verwandt mit Mr. Bond und steckt ja hinter all den Miserien, die ein James Bond jemals in seinem Leben erlebt hat. Genau, und die beiden versuchen jetzt eigentlich ein friedliches Leben zu führen, was natürlich nicht geht, weil ein Doppel-Null-Agent kriegt keinen Urlaub, kriegt kein Happy End, kriegt keinen Ruhestand, er wird natürlich auch wieder verfolgt. Glaubt dann, dass Madeleine ihn verraten hat und das Ganze wird in einem großen Beziehungsdrama beendet. Und dann setzt der Film 5 Jahre später an und ein russischer Genforscher wird entführt, der eine moderne Biowaffe irgendwie entwickelt hat, die man auf die DNA seiner Gegner ansetzen kann. Da gehen wir vielleicht später im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ein oder auch nachher noch. Und ja, Bond muss quasi diesen Arzt finden mit der Hilfe einer neuen Doppel-Null-Agentin, weil er ist ja im Ruhestand oder nicht auffindbar gewesen, gespielt von Lashana Lynch, die meisten vielleicht aus Captain Marvel als Maria Rambeau kennen dürften. Und genau, die beiden müssen jetzt halt losziehen, um einmal mehr die Welt zu retten. Das war mal ganz kurz. Ja,
wobei die schon zeigt, wie kompliziert der Film teilweise ist, weil du sagst jetzt zwar, die machen das zusammen, aber erstmal machen sie es gegeneinander, weil der Film setzt ein, dass Bond von der CIA angeheuert wird und gegen seinen alten Boss und sein Team, die MI6, arbeitet und die beiden sich auch erstmal in die Haare bekommen bei dem Auftrag. Was eine von vielen Ebenen aufmacht, dieser Film ausreißt, und das ist, glaube ich, die einzige, wo man auch wirklich ein bisschen merkt, dass er jetzt verschoben wurde um 2 Jahre, weil es geht ja so, wird ja etabliert, ja, CIA, MI6, wir waren mal ganz dicke Partner, aber geopolitisch hat sich so viel geändert, jetzt vertraut man sich nicht mehr. Und Felix Leiter, der CIA-Agent, den man schon vorher kennt aus den vorherigen Filmen, der sagt dann ja auch mal so im Nebensatz, ja, das liegt ein bisschen dran, dass da momentan ein bisschen Idioten in der Führung tätig sind, was man so als kleinen Hinweis auf Trump und Johnson vielleicht verstehen kann. Zumindest habe ich so interpretiert, was dann schon ein bisschen zeigt, das ist ja jetzt, heute, wo der Film rauskommt, sind USA und Großbritannien schon wieder deutlich dicker, als sie es halt zwischenzeitlich mal waren. Was halt so, was man schon sieht in diesem Film, der ja auch eine Rekordlaufzeit hat.
164 Minuten. Ja. Und ich muss immer noch mal dazu sagen, wir drei hier haben diesen Film gestern um 21 Uhr in einer Pressevorführung zu Gesicht bekommen. Sprich, wir sind alle ein bisschen verpennt.
Und Björn hat noch die Kritik geschrieben dann mitten in der Nacht. Also der hat nicht viel Schlaf abbekommen heute.
Ja, also wenn ich zwischendrin gehe, liegt das an den 3 Stunden Schlaf. aber da ist, also es ist in dieser ganzen Menge auch sehr viel drin. Davon wird vieles nicht weiter verhandelt. Zum Beispiel das fällt, dieses Misstrauen zwischen Amerika und Großbritannien fällt relativ schnell dann plötzlich wieder runter und spielt gar keine Rolle mehr. Aber deswegen ist der gar nicht so einfach, die Handlung zusammenzufassen, weil da jedes einzelne Handlungselement hat quasi noch so 3 Nebenstränge.
Und da sind wir bei so einem Punkt, wo wir vielleicht schon mal in die Diskussion einsteigen können. Was man ja bei den Daniel Craig-Bond-Filmen versucht hat, ist, so eine zusammenhängende Story aufzubauen. Das war ja spätestens dann mit Spectre, wo dann ja diese Geheimorganisation eingeführt wird mit dem gleichen Namen, wo ja dann Blofeld eingeführt wird, noch viel mehr verfestigt, dass das alles immer irgendwie wo zusammenhängt. Das war ja früher eigentlich eher selten der Fall. Also es gibt ja kaum wirklich, wo du sagst, so, ah, den Film musst du gesehen haben, um den Film ja zu verstehen. Bei den Daniel Craig-Filmen ist ja schon eher so, dass sie das versuchen. Und ich hatte auch jetzt bei No Time to Die das Gefühl, das bricht denen wieder so ein bisschen das Genick, weil du irgendwie so, dann musst du ja noch wissen, wer ist Madeleine Swann, wer ist Mr. White, wer ist jetzt Blofeld, warum haben die sich so, was hat das jetzt alles zu tun mit M und wie ging es euch da so? Also ist das einfach irgendwie so ein bisschen so auch das Problem, worüber die Craig-Bond-Filme stolpern?
Also Problem würde ich es nicht nennen. Ich finde es ehrlich gesagt besser so, weil die alten Bond-Filme werden dadurch dann auch relativ leicht austauschbar, dadurch, dass sie da eben nicht zusammenhängen. Also ich mag das, wenn da eine Dramaturgie ist, die sich über mehrere Filme erstreckt. Ich würde aber schon sagen, ja, bevor man ins Kino geht, sollte man sich schon noch informieren, was ist denn da eigentlich passiert in den Filmen zuvor? Also bei mir war es jetzt 2 Jahre her, dass ich die Daniel Craig-Filme alle nochmal geguckt habe. Ein paar Wissenslücken hatte ich dann schon noch, die habe ich dann versucht, möglichst gut zu schließen, indem ich mir dann nochmal Zusammenfassungen durchgelesen habe. Und ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil wenn man da komplett ich denke, der Film, da kann man dann schon auch auf diese typischen, ja, das ist halt ein guter Action-Blockbuster, auf der Ebene kann man wahrscheinlich auch so Spaß haben, aber wenn man wirklich der Handlung folgen will, sollte man sich schon mal noch gut einlesen.
Wobei ich finde, also es geht bei dem fast sogar ein bisschen mehr, weil er das dann da schon entweder erklärt ist oder er sagt halt, das ist unwichtig fast. Also gerade Mr. White ist ja zum Beispiel so eine Running-Gag-Figur, finde ich ein bisschen, ja. Weil der kommt in ein Quantum Trost so plötzlich vor und da wird es so behauptet, ihr müsst jetzt alle wissen, wer das ist. Und da denkt man auch, hä, was, war der Casino Royale dabei? Weil da hat er nur so eine kleine Rolle. Und dann kam er ja in Spectre nochmal vor, prominenter und so. Und hier wird er jetzt in den ersten Minuten des Films auch einfach erwähnt. Und dann, aber da tritt er jetzt gar nicht mehr auf, sondern es wird so ein bisschen so weggeworfen. Ja, wenn ihr es noch wisst, das ist übrigens Mr. White, ist der Papa von ihr. Und wenn nicht, ist aber eigentlich auch egal. Ihr müsst ja nur wissen, sie hat einen bösen Papa gehabt. Und deswegen finde ich es der relativ einfach. Man sollte vielleicht Spectre noch mal davor schauen, weil auf den gibt es dann schon deutlichere Verweise. Und sonst versteht man, finde ich, das meiste oder kann sich es erschließen. Es gibt zum Beispiel, das ist auch kein Spoiler, weil es im Prolog noch passiert, also vor dem Vorspann, dass Bond das Grab von Vesper Lind besucht. Da muss man natürlich dann wissen, okay, Casino Royale, war das eine große Liebe. Aber auch da glaube ich zumindest, wenn man das nie gesehen hat, man versteht aus dem ganzen Zusammenhang, das ist einfach eine Frau, die hat er unglaublich geliebt und deswegen ist er da jetzt an dem Grab. Also und so sind die meisten Momente, finde ich, konstruiert. Deswegen hatte ich zumindest nicht den Eindruck, dass es jetzt wirklich ein Knickbruch bei diesem Bond ist.
Ja, ich hatte mir vorher auch, bevor ich ins Kino gegangen bin, einfach nur nochmal den Wikipedia-Artikel zu Spectre durchgelesen. Einfach nur, um so ein bisschen was von der Handlung mir nochmal wieder aufzurufen. Das fand ich tatsächlich jetzt auch nicht so tragisch. Und letztendlich, seien wir mal ehrlich, wir reden über Bond-Filme, ne? Da ist jetzt auch nicht so wichtig, dass wir jetzt eine hochkomplizierte Story oder irgendwie sowas haben. Wo aber meine Probleme anfangen, ja, und wir wollen ja jetzt hier ein bisschen kontrovers werden, ne? Wir haben den guten Rami Malek. Ich schätze ihn als Schauspieler wirklich sehr. Ich finde ihn wirklich sehr toll. Ich schaue gerade auch hier Mr. Robot das erste Mal überhaupt und mag ihn ja wirklich sehr. Und als man ihn quasi als den Bond-Schurken damals offenbart hat, dachte ich so, okay, cool, Rami Malek, das könnte interessant werden. Ich finde, Rami Malek ist einer der furchtbarsten und langweiligsten Bond-Bösewichte, die wir bislang hatten. Was vor allen Dingen daran liegt, dass er mir A, nicht egaler hätte sein können in diesem Film, B, seine ganze Motivation irgendwie so, ich bin jetzt halt böse, weil ich böse sein möchte, ist. Und man uns hier so eine Figur präsentiert, das sieht man ja auch im Trailer, hat ja diese Maske und sein Gesicht darunter ist ja auch so komisch irgendwie, so da steckt irgendwo so eine Geschichte hinter, die aber auf die so immer nur so mal so ein Nebensatz irgendwie so eingegangen wird. Also Rami Malek, finde ich, war in diesem Film für seine Art ein bisschen zu over the top in meinen Augen. Und als Schurke fand ich ihn echt langweilig.
Ja, also ich möchte gleich sagen, dass ich den Film wahrscheinlich besser fand als du. also ich mochte den eigentlich schon ganz gern, aber bei Rami Malek würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Das war für mich vielleicht sogar der größte Schwachpunkt in dem Ganzen. Wie gesagt, er ist ihm irgendwie egal. Es hat halt diese typische Bond-Schablone irgendwo. Er hat ein entstelltes Gesicht natürlich, hat sein Untergrundbunker, der ganz ausgefallen designt ist und so, also der mir auch optisch gut gefallen hat, aber von Rami Malek an sich bis auf, finde ich, die sehr gelungene Einstiegssequenz, hat mich auch ein bisschen kalt gelassen leider, ja.
Ja, ich versuche es mal zu widersprechen, obwohl also ich finde ihn nicht fürchterlich, sondern ich finde ihn einfach nur langweilig.
Gut widersprochen. Ja.
der ist einem ziemlich egal. Und dabei ist das ein bisschen schade, weil es ist ein sehr interessanter Bösewicht per se, finde ich. Ben hat es ja schon gesagt, die Einstiegsszene, das ist ja auch erstmal schon ein großer Bruch mit James Bond. Die Einstiegsszene hat nichts mit James Bond zu tun, sondern stellt uns den Bösewicht und die weibliche Hauptfigur vor und denen ihre Verbindung. Und das ist halt cool gemacht. Da sieht man ihn nur in dieser Maske. Das ist ja eigentlich, hat danach die Maske keine so große Rolle mehr. Und das hat ja so ein bisschen was von so einem Home Invasion Horrorfilm, wo plötzlich so ein maskierter Mensch eine Familie heimsucht. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht. Und dann verschwindet er ja erstmal sehr, sehr lange aus dem Film. Und was man dann eigentlich so erfährt, ist auch wiederum interessant, weil er ist ja erstmal ein komplett anderer Bösewicht als alles, sondern er wird von einem sehr persönlichen Motiv getrieben. Er wird von Rache getrieben. Und er will seine Familie, also das kann man sagen, weil es ist auch mit den ersten 5 Minuten erklärt, seine Familie ist ausgelöscht worden und er will Rache dafür üben. Und zwar will er Spectre vernichten und hat damit eigentlich ein ziemlich gleiches Ansinnen wie James Bond. Und das finde ich lange Zeit eigentlich interessant. Es wird bloß nicht geliefert, weil die Figur einfach nie auftaucht. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, ohne irgendeine Erklärung, wird ihm dieses typische Allmachts-Bond-Bösewicht-Dings übergestülpt, weil er plötzlich will er die Macht, die er hat, nicht nur nutzen, um Spectre zu vernichten, sondern doch die ganze Welt ausrotten oder irgendwo. Man versteht das ja auch überhaupt nicht richtig, was er da überhaupt plant, wen er da alles ausrotten will und was er dafür Dings macht. Und dann wird das halt, und dann hat man auch wieder diese typischen Sachen mit diesem Bunker, der top designed ist, allgemein Sets großartig in diesem Film, so typisch ist. Dann hat man auch diese Szene, die in keinem Bond-Film fehlen darf, wo sich der Bösewicht und James Bond gegenüber sitzen und mehr so ein intellektuelles Duell liefern und er seine ganzen Pläne offenbart, wo ich dann denke, warum haben sie diesen Widerspruch da jetzt reingebracht? Kam dann irgendwann der Moment, wir brechen mit so vielen Bond-Regeln, da werden wir sicher noch dazu kommen, wir müssen doch wieder irgendwas Klassisches machen. Und das passiert, das bringt halt nichts. Das Einzige, was es macht, ist, erzeugt halt durch diese große Gefahr, dass es am Ende halt plötzlich wieder um die ganze Welt geht. Ja. Und da auch so ein Countdown und ein Wettlauf gegen die Uhr ist. Aber das ist halt, weil dieser Bösewicht null ausgearbeitet ist. Das muss man auch schaffen in einem Film von knapp 3 Stunden mit so wenig. Dann der Bösewicht hat gefühlt auch mit einem der wenigsten geringsten Screentimes.
Das muss ja eigentlich nichts Schlimmes heißen. Ich meine, so ein Darth Vader oder Hannibal Lecter, also die sind in ihren eigenen Film irgendwo 10 Minuten zu sehen. Ne? Also es kann ja auch funktionieren. Was ich immer lustig fand, das hatte ich schon wieder total vergessen, weil ich weiß, so diese ganzen Bond-Videos hatten wir damals gemacht, als der erste Trailer irgendwie rauskam und so, da gab es ja dann immer noch so die Theorie, Rami Malek spielt eine junge Version von Dr. No, also quasi so dann die Anspielung auf den allerersten Bond-Film. Und Ben, du hattest es ja schon erwähnt, so sein Bunker da, in dem er da wohnt, das hat ja so ein bisschen, wer war, Ken Adams?
Ken Adams.
Ja, der Set-Designer damals von den ganzen Bond-Filmen, so, das hatte ja auch echt so diese Ken Adams-Vibes mit diesem sehr stylischen Bunker, so, wo ich mir denke, okay, der Berliner Hipster zieht sofort ein, bitte. Und da dachte ich ja auch schon fast so, okay, gehen Sie jetzt doch noch in diese Dr. No-Richtung? Kommt am Ende noch irgendwie raus, ja, mein Name ist eigentlich Dr. No. Und das fand ich halt auch so, da hast du gemerkt, okay, auf der einen Seite wollten sie halt auch so ein bisschen Fanservice machen, weil es ist der 25. Bond-Film, das muss man natürlich auch irgendwo feiern. Aber so der Schurke, da hätte ich mir echt gewünscht, da macht mehr draus. Oder holt mir halt einfach wieder Blofeld zurück und macht aus dem halt noch mal ein bisschen was mehr. Ich meine, er kommt in diesem Film auch zurück, aber ist nicht auch nicht so sonderlich im Fokus. Und das fand ich einfach schade, weil letztendlich, finde ich, definiert sich ein Bond auch immer so ein bisschen über den Typen, gegen den er da gerade kämpfen muss.
Ja, es ist so, aber das ist halt einer der Brüche, dass sie halt wirklich sehr stark auch und ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, dass diese ganze sowohl Weltenrettung als auch typische Agentenstorys alles so ein bisschen Beiwerk, weil im Endeffekt geht es um diese Liebesgeschichte zwischen Bond und Madeleine Swann. Und es ist von Anfang an, ist das Thema eigentlich, ist das möglich? Und das ist ja durchaus auch ein interessantes Thema, weil es sich ja auch ein bisschen durch die Reihe mit Craig zieht, wie gut, oder ist das überhaupt möglich für so eine ausgebildete, gefühllose Killermaschine wie James Bond? Kann der auch ein normales Leben führen, ein glückliches Leben mit einer Frau zusammen, vielleicht irgendwie eine Familie gründen oder irgendwas? Ist das überhaupt möglich oder wird in seine Vergangenheit immer einholen? Und das wird ja auch in dieser großartigen ersten Sequenz mit ihm, die aber ein bisschen abrupt endet, ja auch darauf hinausgebrochen, dass er sagt, ich kann nicht aus meiner Haut, ich kann dir nicht vertrauen, ich bin gerade überfallen worden von irgendwelchen Killern, du warst bei mir in der Nähe, also musst du es gewesen sein, die mich verraten hat, was also finde ich auch, kommt in dem Moment ein bisschen plötzlich, wo man absolut, denkt, okay, absolut, warum ja. denkst du jetzt, dass sie deine große Liebe dich verraten hat, aber nein, hier weg in den Zug und wir sehen uns nie mehr wieder. Und dann laufen sich 5 Jahre später halt wieder über den Weg und sind vom ersten Moment wieder sofort verliebt. Und also man hat ja die ganze Zeit dieses Thema,
vor allem, was auch sehr interessant ist. Sie haben auch beide auf den anderen gewartet, ne? Sie haben auch beide gewartet, so 5 Jahre lang. So. Ja, da muss ich auch sagen, so dieses, ich hasse dich jetzt, so, du hast mich verraten, so, das hatte so ein bisschen was Soap-Opera-mäßiges, fand ich irgendwie so, oh, du dort, du hast mich verraten.
Also ich fand's ehrlich gesagt nicht so, okay. nicht so unplausibel, weil ich hatte bei ihm einfach das Gefühl, er traut sich auch gar nicht so wirklich eine Bindung einzugehen. Der hat nach dem ersten Grund gesucht, sie loszuwerden, weil er möchte nicht nochmal so einen Schmerz erfahren wie halt eben in Casino Royale, wo eben die Vesper Lind heißt sie, ne? Mhm. Wo die gestorben ist. Und also das war so, hab ich in ihm gesehen. Dass jetzt quasi, zack, da ist jetzt ein Grund zu sagen, nein, ich trenne mich jetzt von ihr. Ich solange ich diese Frau habe, bin ich verletzlich und so. Und das ist mir zu viel psychischer Stress oder emotionaler Stress, keine Ahnung. Ja.
Ich finde das sehr gut, was du sagst, und es steckt da auch drin. Und das ist auch, eigentlich finde ich das auch super interessant, dass das drin steckt. Das steckt aber zum Beispiel, das ist einer der Punkte, der steckt mit dem Vorwissen der vorherigen Filme drin. Also da, wie stark ihn das verletzt hat mit Vesper Lind, seiner ersten großen Liebe, dass die wirklich ihn eigentlich, also nicht nur eigentlich, sie hat ihn betrogen, weil sie ein falsches Spiel halt gespielt hat und ihn ausgeliefert hat. Der Film selbst schafft das kaum so zu vermitteln. Wenn du das ganze Hintergrundwissen mitbringst, dann kannst du dir das da reinlesen und dann funktioniert das. Und das macht, finde ich auch, ist mein größter Kritikpunkt an dem ganzen Film, dass diese Beziehung zwischen Daniel Craig und Lea Seydoux oder James Bond und Madeleine Swann die ganze Zeit darauf basiert, dass du als Zuschauer oder Zuschauerin, die das selbst herleiten musst und dass es nicht, die Gefühle kommen nicht. Und dann wirst du sogar noch daran erinnert, wie das damals mit Vesper Lind war. Und das, damals hat es nämlich geklappt. Das war halt wirklich da bin ich emotional mitgegangen, da habe ich die Liebe gespürt und dann die große Enttäuschung. Und die spüre ich zwischen den beiden, die habe ich in Spectre keine Sekunde gespürt, wo das so plötzlich aus dem Nichts kam. Wir sind da jetzt 2 Tage ein bisschen Zug gefahren und Abenteuer erlebt und plötzlich sagt sie, ich liebe dich, James. Und er ja auch, wo ich gedacht habe, wo kam das denn jetzt her? Was habt ihr denn bisher gemacht, dass ihr uns nicht gezeigt habt? Und dann sind sie jetzt hier wieder und packen an diesem Punkt an und du musst halt einfach, dir wird die ganze Zeit gesagt, die lieben sich und dann kannst du dir das so schön machen, warum zeigen sie es nicht und so, aber der Film selbst schafft das 0,0 zu vermitteln, damit bin ich halt emotional überhaupt nicht auf dieser Reise mitgegangen und die ist halt super wichtig, da kommen wir vielleicht später natürlich nochmal dazu, was da alles passiert, weil es geht halt einfach die ganze Zeit drum, können die beiden zusammen sein oder können die nicht zusammen sein. Und das soll dich halt kriegen und das soll dir Gänsehaut. Und du fürchtest dich in diesem Film nicht drum, dass irgendwie ganz Afrika ausgerottet wird, sondern die Frage ist, können die beiden zusammen sein? Und wenn du da nicht emotional mitgehst, macht das den Film einfach sofort so viel schwächer.
Ja, also vor allem hat man auch, finde ich, nie das Gefühl gehabt, okay, er hat diese Vesper Lind jetzt vergessen. Also dass er halt, er hängt immer noch mehr an ihr, wie absolut, jetzt an der Madeleine. Und das ist halt ein bisschen komisch, wenn du eine große Liebesgeschichte hast. Aber eigentlich denkt er noch irgendwie so an eine andere.
Naja, und vor allen Dingen, es fängt ja mit Vesper eigentlich noch mal an, so nach dem Motto so, ja, jetzt geht er aber noch mal an ihr Grab und jetzt verabschiede dich und danach geht's dann los, so nach dem Motto. Und das war für mich auch einfach so, das. Ich meine, es ist ja immer schön, da haben sie ja mit den Craig-Filmen immer versucht, das so ein bisschen mehr auf dieses Psychologische runterzubrechen. Was macht dieser ganze Job mit einem Mann eigentlich aus, der ständig irgendwie die ganze Welt retten muss und so? Kann er das halt alles irgendwie noch hinkriegen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich es schöner, was sie in Skyfall mit ihm und M gemacht haben. Weil da war halt wirklich eine Beziehung irgendwo da. Und da hast du das halt auch viel mehr gespürt, was das in ihm ausmacht, was das in M ausmacht, was das ja dann auch mit diesem Raoul Silva da irgendwie macht. Und da hat es halt auf so einer emotionalen Ebene wirklich so gut funktioniert. Und das ist ja dann, muss ja nicht mal dann, ist ja nicht mal die große Liebe oder irgendwie sowas, aber da hat es mich abgeholt.
Absolut, Skyfall ist da ein super Vergleich auch nochmal und das hat mir, und auch an denen, da sind sie fast ein bisschen blöd mit ihren Dings, erinnern sie, weil sie ein ganz großes Porträt von M zeigen, wo er dann, wo sie, und da bleibt die Kamera auch noch ganz lange drauf verharrt, also verharrt da drauf, wo man dann sich auch wieder dran erinnert, ja, selbst, also mit der hat, war das eine bessere Liebesbeziehung als mit Madeline Swann. Und auch dieses Dreieck, du hast es gerade erwähnt mit dem Raul Silver, der auch, spiegeln sie ein bisschen hier auch. Also ich glaube, das ist auch absolut kein Spoiler, wenn man sagt, dass der Safin, der von Rami Malek gespielte Bösewicht, auch eine Form von Liebe für diese Madeline Swann empfindet, die auch aus irgendeinem Grund, es wird einfach auch nur einmal gesagt, dass es da ist. Also hat man da halt wieder so ein bisschen so ein Dreieck. Aber halt auch einfach, das wird halt mal gesagt und behauptet und dann soll es halt jetzt Motivation sein. Aber so richtig ausgearbeitet und vor allem fühlen kannst du das nie. Und ja, das macht halt, auch wenn wir jetzt sehr, sehr viel kritisieren und hoffentlich noch zu guten Punkten kommen, aber das verhindert halt, dass mich dieser Film so richtig mitreißen konnte.
Dann kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, der ja schon im Vorfeld auch, ich möchte mal gelinde sagen, heiß diskutiert wurde, nämlich Lashana Lynch als neue Doppel-Null-Agentin, die ja auch im Trailer eingeführt wurde. Und das hat natürlich viele so oh, ist das jetzt gleich der Ersatz für Mr. Bond und bla 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 bla. Wie fandet ihr sie denn? Jetzt mal, also über sie werden wir definitiv, das kann ich euch da draußen jetzt schon verraten, werden wir auch noch im Spoiler-Teil reden, weil um mich über sie auszulassen, muss ich einfach spoilerlastig reden dürfen. Deswegen wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwammiger werden, aber wir reden auch noch mal später über sie.
Ja, okay, dann fange ich mal an. Ich fand sie unterhaltsam, gut. Mit einer kleinen Ausnahme gibt es so einen Running Gag, den ich nicht wirklich verstanden habe. Also warum die den jetzt so, warum das überhaupt ein Gag ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob das schon Spoiler ist.
Wenn sie immer fragt, welche 00-Einheit er ist jetzt, oder was?
Ja, das ist auch wieder so an die Zuschauer eher gerichtet. Das macht innerhalb von der Welt ja nicht so viel Sinn, dass die sich da über welche Nummern streiten.
Vor allem, sie sagen es ja selber, ja, es ist halt nur eine Nummer. Ne?
Ja, also ich glaube, wir haben das ja noch gar nicht, haben wir das überhaupt, doch, wir haben es, du hast es ganz kurz gesagt als Einleitung. Also das ist auch kein großer Spoiler, weil das wird im Film sofort gesagt, sie ist die neue 007, also sie hat nicht nur irgendeine 00-Nummer, sondern wirklich diese 007. Ich meine jetzt gerade, was der Spoiler-Teil ist, weil ich finde, bei ihr kann man eigentlich nicht viel spoilern. Ich finde, sie ist eine nette Ergänzung, weil es halt auch noch mal sie Bond so ein bisschen gegenübergestellt wird als eine neue Form von Agentin heute, die halt andere Fähigkeiten mitbringt und so. Und sie überzeugt auch gerade in den Action-Szenen, also bei der ersten Action-Szene auf Kuba zum Beispiel, da ist sie wirklich gut. Und das ist dann vielleicht das Ding für den Spoiler-Teil, dass sie sich ein bisschen, ich schade finde, wie sie am Ende mit ihr umgehen.
Also das ist so der
das
Punkt.
Ist, ja. Genau, es ist eine interessante Nebenfigur. Ich finde, sie bauen sie für das, was sie am Ende mit ihr machen, dann doch ein bisschen zu sehr auf. Wenn sie es halt nur einfach eine weitere Agentin gewesen wäre, wäre es dann vielleicht sogar besser gewesen.
Das finde ich nämlich auch, weil sie wird uns so krass groß, als ja auch, du hast mich ja vorhin noch korrigiert, ja sogar als die Gegenspielerin eigentlich von Bond aufgebaut. So, weil er arbeitet ja mehr oder weniger für CIA, sie arbeitet für MI6, ist Doppel-Null-Agentin, eigentlich das, was er früher gewesen ist. Und wie dann, ich fand auch so, dann versucht man so ein bisschen noch so diesen Banter damit reinzubringen, so dass sie sich so ein bisschen kabbeln und ja, wie er ist jetzt wieder da, was ist er denn jetzt für 00-Agent hier? Das ist denn der Running Gag, den Ben meinte, weil sie immer fragen, Double O what, also 00 was, 00 was, was ist er denn jetzt so, ne? Und dann kommt irgendwann im Film halt so dieser Bruch. Und ich fand allein schon diese Stelle, nee, das machen wir nachher.
Aber nein, was ich noch eine schöne Szene mit ihr finde, ist überhaupt ihre Einführung, also wenn sie das erste Mal auftritt und sich so ein bisschen an James Bond ranschmeißt, aber aus professionellen Gründen natürlich. Und man, das auch nicht so ganz, also man weiß halt natürlich durch die ganzen Trailer und so schon in dem Moment, sie ist halt jetzt nicht, wie sie sich ausgibt, einfach irgendeine Disco-Besucherin, die ihn jetzt auf dem Roller mitnimmt, sondern sie ist halt irgendwie die Agentin und hat da jetzt wahrscheinlich mal einen Plan im Dings. Und man weiß nicht, ob er das auch weiß oder ob er denkt, oh ja, mir macht mich eine attraktive Frau gerade an. Und das dreht ja, der Moment dreht so ein bisschen schön um, wie sonst es in Bond-Filmen ja immer passiert ist. Mhm. Dass halt James Bond irgendwie eine schöne Frau in so einem Laden dann halt angemacht hat. Dann gehen sie nach Hause und dann entwickelt sich eine witzige Szene, die auch ganz gut funktioniert, wenn das sie stimmt, dann halt ins Haus kommt und dann in bestimmte Räume gehen will und er ja, so ein bisschen
bestimmte Räume sagt.
Ja, ich so, weiß jetzt sie, nicht, wie viel kommt, ich den Gag kommt, verraten
sie will. Kommt sofort hin und sagt so, oh, das ist da das Schlafzimmer und geht sofort so hin und er guckt nur so, ja, so. Nein, aber wie gesagt, ich finde dafür, dass man sie halt so als neue Doppel-Null-Agentin jetzt irgendwie aufbauen wollte, was ja auch immer so ein bisschen diese Konnotation hat, ja, vielleicht machen wir dann auch mit ihr weiter, wenn dann der nächste Bond-Film kommt oder so. Ne? Dafür, finde ich, hat man sie zum Anfang stark aufgebaut und zum Schluss lässt du sie gefühlt irgendwie halb fallen.
Ja, also da kommen wir später noch. Was ich aber an dem Film in dem Zusammenhang ganz, ganz gut finde, dass sie da schon so ein bisschen mehr, also Bond war ja eigentlich immer Einzelgänger und sie haben ja jetzt dann so ein bisschen Team-Bond. Und da gehört sie dazu, da gehört auch Q, der in diesem Film sehr, sehr viel mehr macht als in vielen, vielen anderen Filmen dazu. Auch M ist dann natürlich aktiver, Miss Moneypenny und so. Und das hat da schon so ein bisschen was von den Mission Impossible-Filmen, wo es auch nicht mehr eine Ethan Hunt ist, sondern wo er seine ganzen Leute mit sich hat, die ihm da helfen müssen. Und das fand ich wiederum auch einen interessanten Punkt, weil man dann halt sagt, ja, so ist die Welt halt, das ist halt heute nicht mehr so, dass da einer das alles retten kann, sondern er braucht halt sein Team. Und das fand ich als Idee reizvoll, dass es dann wieder am Ende bei der Umsetzung nicht immer passt. Da kommen wir dann nochmal.
Da muss ich echt reingrätschen, weil dieser ganze Team-Aspekt, den fand ich, ja, man hat sofort diese Mission Impossible-Vibes gespürt, aber den habe ich nicht so wirklich gefühlt. Also, weil du gerade auch Q erwähnst. Ich finde, abgesehen davon, dass Q halt macht, was er immer macht, nämlich irgendwo an einem Rechner hocken und in einem Mikro brüllen, hat er nicht viel gemacht. Ich finde, Naomi Harris als Miss Moneypenny haben sie in diesem Film komplett hinten anstehen lassen. Das war auch, glaube ich, was sie mit ihren Skyfall, da fand ich sie auch viel besser so als diese Teamfigur irgendwie noch für Bond. Und Ralph Fiennes als M, finde ich, hat auch nur Zeug in die Kamera gebrüllt und das war's. Also da hat zumindest Lashana Lynch als die neue Agentin dann besser so dazu gepasst, aber die anderen, finde ich, haben mir so nicht so viel gebracht in diesem Film.
Aber erwartest du jetzt von einem Q, dass er mit ins Schlachtfeld zieht? Oder?
Nein, aber weil Björn erwähnt so, dass er jetzt hier so viel mehr zu tun hat. Ich finde, er hatte gar nicht so viel mehr zu tun. Also wenn, dann hätte man das, weil so, klar, wenn wir bei dem Mission Impossible Vergleich bleiben, ist Q in diesem Fall halt Simon hier Peck. Simon Pegg.
Ja.
So, und Simon Pegg kriegt zumindest ab und zu mal was zu tun, so Kleinigkeiten. Aber Q sitzt in diesem Film nur rum und bekommt etwas aufgeschrieben, worüber wir dann auch noch im Spoiler-Teil sprechen werden, wo ich mir denke, okay, wenn ihr sowas mit reinbringt, dann arbeitet es richtig aus.
Ja, es ist natürlich am Ende, ist es ein James-Bond-Film und Mission Impossible ist noch. Da ist ja nicht ein Ethan Hunt-Film unbedingt, auch wenn es natürlich mit Tom Cruise gerade so wurde zeitweise. Deswegen, ich sehe, dass die nicht so groß in Rollen sind. Natürlich ist gerade Miss Moneypenny extrem unterbenutzt im Gegensatz zu allen anderen Filmen. Aber sie ist halt dabei. Also man merkt halt im Endeffekt, die raufen sich da zusammen und machen das halt gemeinsam. Und da ist dann ja auch noch mal im großen Finale auch so wirklich gegen alle ein bisschen auch Widerstände. Und sie machen das jetzt einfach als Team. Das meinte ich. Ich fand diese Idee reizvoll. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass alle wirklich so viel auch Q. Ich finde die Momente mit ihm gut, weil man sieht auch zum Beispiel früh mal Q bei sich zu Hause. Mhm. Und das ist auch einer der Momente, die ich ganz lustig finde, ja. von den Dialogen und wie sie miteinander umgehen und reden, wenn er da ist und dann in den Türspion guckt und dann sieht, oh, Bond steht vor der Tür und natürlich schon weiß, scheiße, der romantische Abend, den ich gerade mit meinem Freund geplant habe, ist gelaufen, es ist jetzt vorbei. Das sind halt einfach Momente, die ich finde, die passen. Und da finde ich einfach diesen Gedanken dahinter, die agieren jetzt als Team, dass die Teammitglieder selbst dann gar nicht so viel genutzt werden. Ja, das ist so. Und wiederum, M ist wieder das Gleiche, wie ich vorhin bei dieser USA-Großbritannien-Sache meinte. Da ist wieder so einer von diesen reizvollen Seitengassen, die sie dann plötzlich ignorieren. Weil M ist in diesem Film eine sehr zwielichtige Gestalt. Mhm. Und das wurde ja schon in Spectre, als er eingeführt ist, schon ein bisschen angedeutet. Aber in dem Film, und das kann man auch verraten, weil das auch in den ersten Minuten schon früh geklärt wird, der ist verantwortlich dafür, dass es diese gefährliche Waffe überhaupt gibt. Und der hat das halt heimlich an allen vorbei gemacht und informiert jetzt zum Beispiel auch nicht seine Regierung, dass da irgendwas schiefläuft und so. Und es wird auch sehr früh der Satz gesagt, hey, es gibt nicht mehr die alte Welt, James, es gibt nicht mehr Gut und Böse. Und da ist er so ein bisschen der Protagonist, der das ja auch verkörpert. Und auch James Bond mischt auch nur mit in dieser ganzen Sache, wenn er da am Anfang gefragt wird, kannst du uns helfen bei der CIA, weil er sofort weiß, das ist dieses Waffenprogramm von M. Und M hat mir damals versprochen, das wird eingestellt und jetzt hat er das trotzdem heimlich weitergemacht. Das öffnet auch so viele reizvolle Sachen. Wer sind hier überhaupt die Guten? Wer sind die Bösen? Ist M nicht eigentlich derjenige, der auch zur Verantwortung gezogen werden müsste? Aber auch das fällt irgendwann runter, weil irgendwann geht es halt darum, die Welt zu retten und dann ist egal, wer irgendwelche Schuld auf sich geladen hat. Es spielt keine Rolle mehr.
Ja, vor allem ist auch ein bisschen, wie spricht sich der Film da selbst, weil M sagt dann auch irgendwann mal so zu Bond, ja, früher konnte man seinem Feind noch 1:1 ins Auge schauen und jetzt ist die Gefahr viel abstrakter und komplizierter. Aber am Ende sitzt dann ja Bond auch doch wieder mit seinem Erzfeind gegenüber.
Bond macht sich halt die Welt, wie sie
nein, ihm gefällt. Sie versuchen ja, und das ist ja auch, also und das war 100% der Plan, immer wieder mit den Traditionen von Bond zu brechen und dann aber auch wieder die zu umarmen und das wirklich reinzubringen. Und das merkt man auch. Also zum Beispiel, es hieß ja vorher, okay, das ist jetzt die Conclusio aller Craig-Filme, aber sie nehmen ja sogar explizit auch wieder auf ältere Bonds Bezug. Und ich weiß nicht, ob also musikalisch greifen sie zum Beispiel die Musik von dem Geheimdienst ihrer Majestät sehr oft auf und kommt dann auch am Ende, kommt der berühmte Song. Und das ist ja auf den, der ist für mich der Bond-Film, auf den fast am stärksten verwiesen wird. Also wenn jemand da draußen sagt, was muss ich in Vorbereitung für den neuen Schauen, dann sage ich Spectre und dann im Geheimdienst ihrer Majestät vor allen anderen Craig-Film. Also lieber nochmal den Lazenby schauen. Und wie gesagt, wir haben ja vorhin das mit dem Bösen, der dann plötzlich doch so ist. Und den Sets, die an alte Bonds durchaus erinnern. Auch so bei den Gadgets, vor allem den Gadgets, die die Bösewichte benutzen. Das ist alles auch immer nochmal wieder dann doch so eine Spur ein bisschen drüber. Also wenn da jetzt der Beißer um die Ecke gekommen wäre, wäre es jetzt nicht völlig out of context des Films gewesen. Es hätte auch noch irgendwie reingepasst. Andererseits ist man dann aber plötzlich wieder voll so realistisch geerdet. Und diese Widersprüche finde ich eigentlich ganz reizvoll.
Ja, finde ich auch reizvoll, aber ich finde, sie kommen hier nicht so richtig in Einklang. Also auf der einen Seite halt wirklich, wir versuchen was Neues, auf der anderen Seite hast du auch immer wieder so ein bisschen kleine Memberberries, so, ach, was war früher mal und so. Und wo es mich tatsächlich bei diesem Film wirklich schwer getroffen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, und damit kommen wir mal zu einem Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, die Action. Ich weiß, ich bin früher in einen Bond-Film gegangen, weil ich schon vorher wusste, was für krasse Stunts und was für coole Action kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, James Bond No Time to Die ist für mich ein spektakulär, unspektakulärer Film. Also dafür, dass das Ding irgendwie was auch fast 250, 300 Millionen Dollar gekostet hat, habe ich, was Action angeht, echt sehr viel mehr erwartet. Abgesehen davon, dass wir hier irgendwie halt so die klassischen Autoverfolgungsjagden, Kämpfereien, Schießereien. Es gibt nur eine Kampfszene, die ich wirklich sehr cool fand, und das war diese Szene in Kuba, wo er kurzzeitig mit dieser CIA-Agentin Paloma, gespielt von Ana de Armas, kämpft. Das hatte so ein bisschen Bond-Vibes auch, John Wick-Vibes. So, weil diese Mischung aus, wir kämpfen mit Händen und Fäusten und mit Waffen, das fand ich cool. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich die Action in diesem Film echt ziemlich unspektakulär.
Also, da würde ich jetzt widersprechen. Gerade die allererste Sequenz in Italien ist es, ne? Also, die fand ich schon richtig gut. Also vor allem mit, als der, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es gibt da eine Szene, wo die quasi umzingelt sind.
Das ist schon im Trailer drin.
Ja.
Mit dem ersten Martin, weil er dann.
Ich habe die Trailer schon wieder vergessen,
ehrlich gesagt,
weil es schon so lange her ist. Ne?
Das ist im Trailer drin, ja.
Also, die fand ich schon richtig gut. Und auch generell sieht der Film halt auch es sieht halt auch so gut aus.
Deswegen meine ich ja spektakulär und spektakulär. Ja, er sieht fantastisch aus, die ganzen Sets, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Es wird ja natürlich auch wieder viel an Originalschauplätzen gedreht, in Italien, in Norwegen und wo sie alles sind. Sieht alles unglaublich gut aus. Aber so von der Action her denke ich mir so.
Aber da finde ich jetzt genau, also was ich glaube, was ein bisschen zu diesem Eindruck beiträgt, ist, es sind nicht so viele Action-Szenen in dem Film, auf diese wirklich, wir haben es jetzt mehrmals erwähnt, exorbitante Laufzeit. Sondern ist es, glaube ich, ungefähr die gleiche Anzahl von Action-Szenen, die man auch sonst hat. Also es sind jetzt nicht mehr Action. Und dadurch gibt es sehr, sehr lange Passagen ohne Action. Aber die einzelnen Szenen, gerade in der ersten Hälfte des Films, und du hast Kuba schon erwähnt, du hast Italien erwähnt, die beiden finde ich absolut herausragend. Die Italien-Szene auch, weil sie da alles zusammenkommt und diese Location so nutzen. Das spielt in so einem italienischen Bergort, der auch wohl so Weltkulturerbe und so bekannt ist. Ich wollte es gerade nachschauen, aber ich habe den Namen nicht, irgendwas mit M, Matera oder irgendwas. Zumindest es wird sensationell, finde ich, in Szene gesetzt, weil dieser Ort ist so an den Berg gebaut und du hast immer so enge Gassen, die immer irgendwo links, rechts hochgehen und du hast zwischendrin auch so Höhlen, durch die du durchgehen kannst und die Kamera fährt da dann auch immer so drüber und die Verfolgungsjagd, die teilweise zu Fuß ist, teilweise im Auto, teilweise im Motorrad ist. Du verfolgst die Leute halt und dann verschwinden sie irgendwo in so einer Höhle oder in einem Durchgang und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Und du hast aber trotzdem immer das Gefühl, dass alles, du hast immer die Übersicht, die Kamera kreist immer rum, kommt dann aber, wenn es dann später physischer wird und es zum Handgemenge kommt, geht sie dann ganz nah ran, ohne dass du aber dieses überdramatisierte Wackelkamera hast, von der du nichts mehr erkennen kannst. Also das fand ich richtig, richtig gut in Szene gesetzt, weil sie da auch so viel machen und die Szene auch immer, immer wieder frisch wirkt, allein durch die neuen Kameraperspektiven, durch diese Location, in der hinter jeder Ecke wieder irgendwie so ein bisschen was anders ist und dann halt auch die verschiedensten Mittel, die sie nutzen. Und die Kuba-Klopperei macht halt richtig Spaß. Ana de Armas, die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ist großartig in diesem Film. Ja. Die ist auch jenseits der Action mit dem Humor, den die reinbringt und so. Sie hat nur eine sehr, sehr kleine Rolle, leider. Aber diese wenigen Minuten ist sensationell, was sie da macht. Und diese Prügelei macht halt auch, finde ich, richtig, richtig Spaß. Am Ende, in der zweiten Hälfte, gibt es halt ein bisschen weniger dieser großen Action-Szenen, wobei ich auch es gibt so eine Verfolgungsjagd so im Wald, da finde ich auch ein paar Momente ganz schön, wie Bond da auch so eine ganz andere Brutalität hat, weil er da sag ich mal, sehr persönlich getroffen ist und dann halt wirklich auch sehr erbarmungslos die Gegner ein bisschen meuchelt und einfach draufhält mit seinem Maschinengewehr auf irgendwelche Autowracks und so. Und auch den letzten Angriff auf das große Finale finde ich persönlich, das überzeugt dann weniger durch die Action selbst, weil es halt eigentlich keine so richtigen Kämpfe mehr gibt. Aber das überzeugt durch die Location, in der die Action stattfindet. Da hast du halt auch viel so in so dunklen Gängen und sowas. Und da hast du schon sehr Shots, die sie bewusst kreiert haben. Da ist dann noch ein bisschen was dabei, wo man denkt, okay, das haben sie jetzt gemacht, weil es halt im Trailer cool aussieht. Das ist dann auch drin, wenn Bond sich so einmal umdreht und so in seiner typischen Pose aus der Hüfte irgendeinen Gegner im Off abknallt und dann auch noch so kurz so stehen bleibt, wo du denkst, okay, das haben sie jetzt natürlich genau gemacht für den Trailer. Und das ist dann auch so ein Bild, das du irgendwie hinhängen kannst und das auch eins zu eins an das Bild erinnert, das du sonst immer im Bond-Vorspann ja auch hast, als Schattenfigur. Oder aber es sieht gut aus in dem Moment.
Ich fand auch wirklich, das ist jetzt kein Fanservice, der mich irgendwie stört, sondern, also mich stört halt Fanservice, wenn es dann für mich innerhalb der Welt irgendwie keinen Sinn mehr macht. Aber in dem Fall, er dreht sich halt um und schießt und es ist halt dann extra mal so cool inszeniert, dass es auch wirklich mal so aussieht, wie immer in diesen Vorspinnen.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sie wollten halt wieder so extrem auf diese realistischen Sachen zurückgehen, was die Action angeht, aber gerade, also wie gesagt, die Kuba-Sequenz ist meine Lieblingssequenz, dann kommt tatsächlich die Nummer in Italien, die in der Eröffnungssequenz dann stattfindet, aber zum Beispiel diese Verfolgungsjagd da in Norwegen, fand ich irgendwo dann auch am Ende ein bisschen albern irgendwie so, wenn sie da irgendwie kreuz und quer durch die Gegend fahren und Naja, also wie gesagt, vielleicht bin ich da dann auch wieder zu sehr so in diesem Modus drin, so okay, jeder Bond-Film hat so eine krasse Stunt-Sequenz oder irgendwie sowas. Sowas hat mir vielleicht auch einfach irgendwo gefehlt, dass man, wenn man schon zwischendurch immer so auch so ein bisschen Hommage geben will, dann bringt halt auch wenigstens nochmal einen coolen Stunt irgendwie mit rein, das so ein bisschen zurückbringt, dieses Bond-Feeling.
Ich glaube, da ist auch noch mal so ein bisschen das Ding, ich glaube, wir sind da uns ja alle drei relativ einig, dass wir Kuba und Italien am besten finden. Und die sind halt beide nur mal in den ersten 30 Minuten. Das ist halt auch schon so ein bisschen, ist halt ein bisschen arg frontlastig. Und das ist normalerweise, hebst du dir ja eine richtig große Action-Szene eher, oder die beste, für mehr fürs Ende auf. Das ist halt schon, das schadet dem Film ein bisschen, weil er es dann halt auch von seiner Erzählung mehr, also es geht halt weg von dieser Action, weil es gibt halt auch, es gibt zum Beispiel diesmal, eigentlich hat Bond ja immer zwei Gegner. Er hat halt diesen, den Bösewicht, der mehr so von der intellektuellen Schiene kommt und der hinter allem steckt, den wir mit Rami Malek jetzt diesmal wieder haben. Und der hat ja normalerweise irgendeinen Handlanger, der mehr über die körperliche Gewalt kommt. Und den gibt es dieses Mal auch. Aber der ist halt relativ egal. Und das der ist auch
ziemlich langweilig, das können wir einfach so sagen.
Und das ist dann halt, also da fehlt halt natürlich schon so ein bisschen einfach eine Körperlichkeit in irgendwelchen Auseinandersetzungen. Die späteren Action-Szenen sind dann halt auch einfach, es werden sehr viele gesichtslose Schergen erschossen. Also von allen Leuten, die er in der zweiten Hälfte dann da umbringt, gibt es einen einzigen, der irgendwie noch ein Gesicht hat, also der halt eine Rolle spielt. Alle anderen sind irgendwelche austauschbaren Stuntmen und wahrscheinlich sogar, weil sie teilweise maskiert sind, immer wieder die gleichen und so. und das fehlt halt natürlich so ein bisschen, dass du so einen Gegner hast, mit dem du auch mal eine physische, körperliche Auseinandersetzung hast. Aber weil du halt das einfach alles auch ein bisschen anders gemacht hast. Das
ja, und weil man sich halt so sehr auf 164 Minuten super krasse Story irgendwie, also super krass in Anführungszeichen, irgendwie konzentriert, dass man sich sagt, okay, da passieren ja so viele andere Sachen, vielleicht brauchen wir gar nicht mehr so viel Action. Fand ich einfach ein bisschen schade. Und wie gesagt, wenn wir noch in den Spoiler-Teil reinkommen, da wirken dann natürlich auch zusätzlich noch so die ganzen Story-Entwicklungen, die da so sind, irgendwo so ein bisschen mit rein, dass ich am Ende da saß und gedacht habe, okay, ist das Ding jetzt bald vorbei? Kann ich bald nach Hause gehen und ins Bettchen? Deswegen, also der wird mir tatsächlich nicht lange in Erinnerung bleiben. Deswegen ist es ganz gut, dass wir diesen Podcast direkt nach unserem Kinogang hier aufgenommen haben. Dann, ich weiß gar nicht, haben wir noch was Wichtiges, worüber wir reden müssen? Weil sonst würde ich, glaube ich, Fazit und Spoiler-Timer. Aber Ben sagt schon.
Ich fand Daniel Craig einfach wieder großartig. Und zwar, also sowohl von der Ausstrahlung her, aber hier ist mir nochmal wieder aufgefallen, was für ein guter Comedy-Schauspieler er auch ist und was für ein Timing er halt auch einfach hat bei den Jokes und wie er die rüberbringt. Also bei mir, du siehst mich jetzt schon sehr skeptisch an, bei dir ist es wahrscheinlich überhaupt nicht angekommen, aber bei mir, der Humor von diesem Film, der war genau meins. So, der hat fast jede Pointe, hat gezündet. Ich frage mich auch, wie viel davon dann wirklich von hier Phoebe Waller-Bridge drin war, die ja hier die Fleabag-Macherin, die da auch nochmal hinzugeholt wurde, um beim Drehbuch nochmal etwas mehr umzuschreiben. Und ja, also wirklich, das sind Gags dabei, keine Ahnung, also auch die Dialoge. Es gibt einmal eine schöne Szene, was mir gerade halt in den Kopf kommt, mit M und Bond in einem Raum, wo sie sich schön miteinander kabbeln oder beziehungsweise Bond sich ein bisschen so despektierlich über M äußert. Das fand ich schön. Mhm. Oder auch mal so ein kleiner visueller Gag, dass Q die falsche Schublade aufmacht und da waren halt mal keine Hightech-Waffen drin, sondern einfach so ein T-Service. Das hat für mich funktioniert und ich möchte da auch nochmal halt widersprechen, dass der Film irgendwie sich dann am Ende so träge angefühlt hat. Also ich fand dann auch die zweite Hälfte oder vor allem das Finale fand ich am schwächsten so, aber war ich durchgehend gut unterhalten und mir kam der Film dann vielleicht am Ende doch ein bisschen zu lang vor, aber nicht so, dass ich da saß um Mitternacht war das ja bei uns und jetzt sagte, oh nein, ich bin jetzt schon so müde und der Film ist so langweilig. Nee, also so für eine aus Sicht von einfach nur einer guten Blockbuster-Unterhaltung, wo du von allem ein bisschen hast, wo du gute Action hast, gute charismatische Schauspielerinnen und Schauspieler und Humor, wie gesagt, also ich hatte eine gute Zeit bei dem Film, trotz aller Kritikpunkte, die ich jetzt auch angebracht habe, wo man jetzt sagen kann, da ist mir jetzt in der Story, da ist nicht das volle emotionale Potenzial ausgeschöpft worden und wäre vielleicht auch mehr drin gewesen, aber da muss ich ehrlich sagen, das habe ich bei fast jedem Bond-Film. Also das sind die wenigsten Bond-Filme sind so, dass ich mir jetzt denke, oh, das ist ja jetzt meisterhaft geschrieben. So.
Ja, das sollen sie ja auch nie sein. Bond-Film war für mich immer in erster Linie Eskapismus mit so, ich setze mich da jetzt hin, gucke 2 Stunden ein bisschen Action, das ist ein bisschen gut gegen böse, alles so, wie man das irgendwie halt so in der Filmwelt jetzt irgendwie gebrauchen kann und dann gibt es ein bisschen Knall, ein bisschen Bumm und dann ist das Ding fertig so. Aber hier finde ich, der nimmt sich halt schon sehr, sehr ernst und ich finde, das hat man auch einem Daniel Craig sehr häufig irgendwie angemerkt, dass er hat so, ist mir noch nie so bewusst aufgefallen, aber er guckt dann doch immer sehr, als wenn er Verstopfung hätte irgendwie manchmal so in einigen
Szenen. Ich fand das gut.
Ich bin jetzt gerade hier ganz, ich mag auch die lustigen Momente, also wie gesagt, Björn hatte das ja vorhin schon, diese Schlafzimmersequenz mit Lashonda Lynch, war super, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das Phoebe Waller-Bridge geschrieben hat und das war auch witzig, auch dieser Moment, wenn Q da durch seine Schubladen geht und auf einmal ist da halt irgendwie so ein schönes Teeservice in weiß Porzellan da noch mit drin und so. Nichtsdestotrotz finde ich, hat mich der Film irgendwie, weil er glaube ich halt einfach nicht so wirklich wusste, Björn hat es ja vorhin schon erwähnt, ich breche jetzt ganz viele Bond-Regeln, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber gleichzeitig will ich auch viel Bond-Feeling beibehalten und das war mir dann immer irgendwie so ein Auf und Ab, so wo ich mir gedacht habe, okay, ich will einfach nur, dass er jetzt hier die Welt rettet.
Ja, also ich, Langeweile hatte ich bei dem Film auch keine. Also trotz der langen Laufzeit, ich fand Figuren langweilig, da kamen wir schon drauf, aber Langeweile hatte ich auch nicht, weil er so eine gewisse Grundspannung immer hat, die gut ist. Ich fand Daniel Craig auch stark, das war gut in seiner Rolle und ich finde, dass er dieses Dramatische und das Komische auch schon ganz gut rüberbringt. Vor allem das Dramatische habe ich hier mehr. Bei der Komik bin ich ein bisschen zwiegespalten. Die Lashonda Lynch-Szene haben wir schon angesprochen. Ana de Armas ist ja auch sehr, sehr witzig, auch sehr, sehr schlagfertig und auch, wie sie sich gibt. Und auch in dem Kampf ist Humor drin, weil die zwischendrin dann einfach auch mal eine Pause machen und ein bisschen Alkohol kippen und dann weitermachen. Aber auch da ist die zweite Hälfte schwächer, weil ich dann irgendwann das Gefühl hatte, gerade wenn dann in der zweiten Hälfte die Einsätze höher werden und es um immer mehr geht und es natürlich auch immer dramatischer wird und eigentlich gar kein Platz mehr ist für Humor, dann hatte ich aber das Gefühl, saß irgendwo jemand, der hat gesagt, das sind wieder 10 Minuten rum, wir brauchen einen Gag und dann kommt halt einer und da sind dann halt wirklich ein paar Sprüche dabei. Das vorhin hat es irgendjemand ja schon gesagt, bei den 007 gekappelt. Das wirkt manchmal so, als würde man es in die zum Publikum sagen. Und da gibt es auch so ein paar Sprüche, wo ich sage, okay, zu wem sagen die das jetzt ins Nichts einfach rein? Okay, ja. Es wird dann begründet, weil halt natürlich hört Q alles und ist dabei und deswegen wird es zu ihm gesagt. Aber trotzdem, wo ich dann denke, hier Q, erfand dein Gadget mindblowing. Ich denke, okay, ist da jetzt in dem Moment, wo es um Leben und Tod und Minuten und Sekunden gibt, hat Bond Zeit, noch diesen Spruch reinzubringen.
Ich finde, das macht Bond aber auch ein bisschen aus.
Ja, aber ich fand die Sprüche nicht gut genug. Mhm. Aber ja.
Gut, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zum Fazit und gehen dann in den Spoiler-Teil. Deswegen, Björn, weil er die ganze Nacht durchgeschrieben hat und dann hat unser tolles System es nicht hingekriegt. Ich bin früh morgens aufgewacht und dachte, oh, jetzt lese ich mir gleich Björns Kritik durch. Und nein, wir hatten technische Probleme, leider, das musste dann ein bisschen warten. Jetzt ist sie endlich online. Björn, du gibst 3 Sterne.
Ja.
Gib mir noch mal ein kurzes Fazit.
Genau, ich gebe 3 Sterne, weil ich den Film insgesamt, ich finde die Action insgesamt komplett stark, wenn man alles nimmt. Ich finde, dieser Film sieht einfach fantastisch aus, hat mit einem der besten Kameraarbeiten der Reihe, hat einen tollen Cast größtenteils, mit ein paar neuen netten Ergänzungen für die Reihe, beziehungsweise für diesen Film. Es wird ja und ist der letzte mit Craig. Und finde aber, die große, große Schwäche dieses Films ist einfach, dass der mich emotional null packt. Dass das halt einfach, ich mir das anschaue und da mitgehe, aber halt nie mitfiebere und nie dabei bin und denke, die müssen unbedingt ihr Liebesglück oder ihr gemeinsames Glück finden. Und da muss es ein Happy End geben. Ich drücke die Daumen. Und das ist bei einem Film, der so stark genau darauf fokussiert ist, dass das der große Anker des Films ist, ist das halt ein sehr, sehr großes Manko, wenn das nicht klappt.
Ben, was gibst du?
Also in den einzelnen Punkten gehe ich eigentlich fast 1:1 mit Björn konform. Ich würde trotzdem eine 3,5 geben, weil ich, wie gesagt, ich war super unterhalten. Ich fand die Action gut, bis auf die Norwegen-Sache war nicht so, die war ein bisschen schwach. Aber so dafür hat mich wirklich die erste Action-Sequenz und die in Kuba gut abgeholt. Ja, und auch so, ich fand Craig super und wie gesagt, gute Ergänzung im Cast. Der Bond-Song war auch ordentlich, sag ich mal.
Ja, wir haben ja gar nicht drüber geredet, der Bond-Song von Billie Eilish. Ich muss sagen, ich finde den mittlerweile sensationell gut. Und vor allem in diesem Film ist der richtig, also das ist ja hauptsächlich, ich bin jetzt keiner, der sagt, ich muss mir jetzt die Bond-Songs den ganzen Tag im Radio oder zu Hause mittlerweile Spotify oder keine Werbung, egal welche andere Plattform ihr benutzt, anhören. Aber es kommt immer für mich an, wie ist der im Film? Und das ist hier, im Vorspann und der Song klingt ja immer wieder im ganzen Film überall. Also Hans Zimmer, der auch wirklich, ich bin eigentlich kein Hans Zimmer-Fan, ich mag den eigentlich gar nicht. Und der hat jetzt mit Dune und No Time to Die zwei Hammer-Scores gemacht. Der greift das auch immer wieder auf. Und das ist auch, das muss ich jetzt noch sagen, sorry, weil wir schon im Fazit waren, aber das ist kein Dings, weil es diese Liebesgeschichte, die eigentlich nicht so funktioniert, aber der ganze Song handelt ja auch von dieser Liebesgeschichte und der Enttäuschung, der Frage, wird es am Ende Tod oder Paradies geben, wird in diesem Song gesungen, was ja schon direkt vorwegnimmt, worum es geht. Also gibt es das Happy End oder gibt es das tragische Ende? Und der greift es immer wieder auf und man weiß dann immer schon, das klappt auch. Da bekam ich dann auch Gänsehaut und so. Wenn die beiden sich nähern, dann kommt ganz leise diese Tonspur rein und gibt dir so unterbewusst, jetzt kommen Gefühle. Und dann war ich schon so drin, oh, jetzt kommen Gefühle und dann fangen die beiden an und sind wirklich da und stehen sich und sorry, Lea Seydoux, ich finde die eigentlich gut, ist in diesem Film auch sehr, sehr steif in der Rolle und nichtssagend. Und dann stehen die da und dann sind die Gefühle doch nicht da und dann geht es so wieder runtergesackt. Aber der Song macht das toll und wie der da benutzt wird in diesem Film, sorry.
Das finde ich nach Skyfall der beste Song, den wir aus der Craig-Reihe als Bond-Songs haben.
Bestimmt. Ich möchte mein Fazit noch zu Ende bringen. Ich habe nämlich noch was. Ich fand den Film halt auch immer dann gut, wenn er eben Neues ausprobiert hat. Gerade den Einstieg nochmal mit der quasi, was eigentlich eine Szene aus einem Horrorfilm sein könnte, fand ich super. Oder eben auch, dass die einfach mein Q zu Hause besucht haben. Das sind für mich Momente, immer dann, wenn Bond aus seinem gewohnten Umfeld irgendwo ausbricht und mal in ein ungewohntes Setting reingeht, wie auch in Skyfall, wo der sein altes Zuhause so aufgesucht hat und so. Das sehe ich dann wieder irgendwie eine neue Facette von ihm und das gefällt mir immer recht gut, anstatt immer nur hier hast du einen riesen Bösewicht, der will die Welt kaputt machen und sein großes geheimes Lager irgendwie, die zwar auch wie auch in diesem Film gut designt sind, aber gut.
Ich gebe 2 Sterne. Also es kommt auch viel darauf an, worüber wir gleich noch sprechen werden, nämlich im Spoiler-Teil, weil viele Story-Entscheidungen fand ich auch einfach eine absolute Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauspielerisch, erzählerisch, emotional hat er mich sehr häufig nicht so ganz abgeholt. Es werden so Geschichten aufgebaut, gerade auch in Richtung Q, gerade auch in Richtung Lashana Lynchs Agentin, die irgendwie dann wieder fallen gelassen werden. Das fand ich alles so ein bisschen schade, weil man hier versucht hat, viele Sachen neu zu machen, die man sich dann aber nicht so richtig getraut hat, sie voll und ganz durchzuziehen. Gerade wenn ich mir auch überlege, wie der Film dann letztendlich endet, wo ich mir dann denke, ja, dann hätte die es auch einfach durchziehen können. Deswegen 2 ist für mich, glaube ich, echt so der schwächste Daniel Craig-Film. Und ich glaube, die Daniel Craig-Reihe, ich habe sie auch nur bis Skyfall zu Hause und ich glaube, dabei wird es auch bleiben. Also Spectre und den hier werde ich mir, glaube ich, nicht nochmal in irgendeiner Form anschauen. Und deswegen kommen wir jetzt zum Spoiler-Teil. Also für alle da draußen, wir haben jetzt schon über eine Stunde geredet. Ich bin schon sehr fasziniert, dass wir jetzt
XXL-Folge für den XXL-Bot.
Genau. Ja, ja, das wird wirklich hier. Seid froh, dass wir nicht 164 Minuten reden. Aber wer weiß, vielleicht kommen wir dann noch hin. Deswegen, also, wenn ihr jetzt sagt, okay, gut, ich habe jetzt alles gehört, was ich hören wollte, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ansonsten, für alle, die jetzt noch dranbleiben wollen, Spoiler. Aber ich sag's wirklich nochmal, weil das hier ist jetzt wirklich, ist schon sehr krass. Weil wir reden jetzt wirklich übers Ende des Films und das ist krass und es kommt eine große Überraschung und was weiß ich nicht alles. Deswegen, Spoiler, 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 3, 2, 1. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Begeben wir uns in den Spoiler-Teil. Und ich will auf eine Sache gleich mal hin andeuten, bevor wir uns dem Finale widmen, wie Spectre hier eliminiert wird. Fand ich, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wir haben im vorherigen Film, haben wir diese Spectre-Organisation das erste Mal groß aufgebaut. Jetzt führen wir hier so ein komisches Gadget-Ding ein, irgend so ein Gas, keine Ahnung was, wo man halt die Leute irgendwie DNA-technisch irgendwie drauf angeben kann. Am Ende stellt sich heraus, das sind dann auch alles irgendwie Nanoroboter, die dann da irgendwo in die Luft gejagt werden. Und Spectre wird einfach mal nach Kuba eingeladen. Große Feier für Blofeld, glaube ich. Ne?
Blofelds Geburtstags,
ja. Und da kommen die dann halt alle und da werden die dann innerhalb von 5 Minuten alle umgebracht. Ich habe mir auch gedacht, so, das ist jetzt nicht euer Ernst, ja? Also das fand ich echt so ein bisschen so, so, das war wirklich so, okay, das ist jetzt unser letzter Bond-Film mit Daniel Craig, deswegen machen wir jetzt das große Reinemachen. Alles, was wir irgendwie die letzten 4 Filme aufgebaut haben, frühstücken wir innerhalb von 5 Minuten einfach mal ab. Und da dachte ich schon, okay, komm Leute, nicht euer Ernst.
Ja, haben sie es wirklich abgefrühstückt? Also ich fand das Spectre jetzt nie so groß, dadurch, dass die erst im letzten Film dann wirklich an die Tagesordnung sind. Und eigentlich waren das ja die ganzen sonstigen Spectre-Leute waren ja auch völlig unbekannt. Und es gab halt Blofeld und der ist ja auch der Einzige, der diesen Anschlag überlebt, weil er noch im Gefängnis sitzt und die ja nur für seinen Geburtstag zusammenkommen. Und deswegen, für mich war das ist einfach ein 0815 Plotpoint, der halt einfach sagen soll, oh, so mächtig ist, der zeigt dir, so mächtig ist die Waffe und das ist eindrucksvoll. Und der Typ, der da halt dahinter steckt, der ist ziemlich entschlossen. Der hat da ja auch scheinbar Jahrzehnte drauf gewartet, auf seine Chance und die jetzt ergriffen. Das sieht man ja schon vorher auch ein bisschen, wie gut er auch vernetzt ist. Und das fand ich so als typische Andeutung der Macht des Bösewichts. Hatte ich damit kein Problem, dass da irgendwelche 0815 Spectre-Leute, die sowieso scheinbar ja nichts gebacken bekommen, wenn der Blofeld nicht dabei ist.
Aber letztendlich ist jetzt sämtliche Gefahr aus der Welt bereinigt worden. Ja. Spectre ist tot, der Typ, der Spectre umgebracht hat, ist tot und
ja, wir können jetzt die Welt, wie wir sie in James Bond ja kennenlernen, und ja, hier, es gibt ja immer irgendjemand Neuen irgendwo und
ja. Da habe ich. Also für mich ist das halt einfach ganz klar ein Problem der ganzen Craig-Saga, wie mit Spectre umgegangen wird. Also deswegen ist auch der Film Spectre schon, also das ist einer der größten Kritikpunkte von mir und auch von vielen anderen beim Film Spectre, dass da einfach plötzlich gesagt wird, okay, alles, was Daniel Craig jemals, also James Bond jemals an Bösewichten besiegt hat, das war alles, war das Spectre. Und du hast also quasi diese ultramächtige Organisation. Und jetzt heißt es, da ist übrigens ein Typ, der kann die alle quasi mit einer Aktion eliminieren. Das ist schon krass. Ich sehe da immer noch das Problem eher bei den Vorgängerfilmen, dass die es nicht geschafft haben, irgendwie anders mit Spectre umzugehen. Und einfach nur, es gibt halt den einen Film, wo es heißt, okay, alles, was davor kommt, ist Spectre. Und im Film danach wird Spectre schon wieder eliminiert. Das finde ich halt doof. Aber ich fand es auch mal ganz, ganz schönen Twist oder dass halt mal hier so ein Blofeld hat hier einen krassen Plan und der würde auch fast aufgehen, aber ein so ein Typ tauscht halt einen USB-Stick aus und dann geht's komplett in die andere Richtung. Ich finde solche Sachen, also ich weiß nicht, auch, das ist mal halt so Kleinigkeiten sein können.
Also bei Kingsman hätte ich sowas cool gefunden. Bei Bond irgendwie, weiß ich nicht.
Aber es ist halt das, was ich vorhin schon mal kurz meinte, dass dieser Film auch immer wieder ein bisschen entrückt ist mit seinen Gadgets und Sachen. Und dir soll das halt einfach zeigen, diesen Moment. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob das jetzt Spectre ist oder 0815-Organisation sonstig, wie mächtig diese Waffe einfach ist. Ich finde die Szene selbst einfach eindrucksvoll, wie die alle dann plötzlich sterben und die Hälfte der Leute, der Gäste, die ja unbeteiligt sind, hauptsächlich muss man sagen, sind es Frauen, die unbeteiligt sind, die, ob sie Servicepersonal sind oder Frauen oder Geliebte, die da sind, die halt nur entsetzt daneben stehen, wie sich alle Männer Gesichter verformen und ist ja auch so ein bisschen Body-Horror mit drin, sehr kurz. Das finde ich halt einfach, da ist wirkungsvoll innerhalb von einer Minute einfach etabliert, diese scheiß Waffe, die du ja vorher nicht vorstellen kannst. Du hast ja zwar lange Sequenzen in dem Labor und so, wo schon, oh, das ist ein Riesending, wo du denkst, ja, was kann das? Aber in dem Moment siehst du halt, okay, scheiße, das Ding ist halt wirklich gefährlich. Wer das in der Hand hat und das ist das, was die Szene etablieren soll, dass es halt jetzt unbedingt Spectre ist, weil man die halt noch ein bisschen, damit man da die Verbindung hat, wäre jetzt nicht nötig gewesen, weil eigentlich hätte man es überhaupt nicht gebraucht, es hätte auch jeder andere sein können, aber das ist halt das verbindende Element.
Da gebe ich Ben halt recht. So, ne? Letztendlich ist es irgendwo ein Fehler davon, dass man, wenn man schon irgendwann mal die Idee gehabt hätte, zu sagen, okay, wir machen die Daniel Craig-Bond-Filme, das hat jetzt alles was mit Spectre zu tun. Ne? Hätte man es halt irgendwo viel früher aufbauen können, damit das Ganze eine Bedeutung hat. So hast du es im letzten Film so, dann hast du es jetzt auch schon wieder eigentlich vergessen, dass es die überhaupt noch gibt und dann so, okay, gut.
Ja, die Bond-Reihe, also es ist halt leider kein konkurrenter Plan gewesen für die Bond-Reihe, sondern es ist halt dahinter. Das sieht man ja schon an dem Teil Spectre, wie kommt Bond der ganzen Organisation auf die Spur, weil dann von Judi Dench er dieses Videoband bekommt. Hier, bring diesen einen Typen um und geh dann mal zu der Beerdigung, da wirst du ein paar finden. Und das ist ja auch das Band, wo man dann die ganze Zeit natürlich denkt, eigentlich hätte ja M das Bond schon Jahre vorher mal sagen können, was sie da ausbaldobert hat. Aber sie macht es erst jetzt in dem Teil, wo sie schon tot ist, weil da erst irgendein Drehbuchautor auf die Idee kam, wir könnten da so eine umspannende Spectre-Story draus machen, aber irgendwie muss Bond das erfahren. Woher könnte das erfahren von der toten M? Also das kann man natürlich immer die ganze Zeit kritisieren. Ich habe damit kein Problem, weil ich schon immer bei diesen Bond-Filmen das halt alles als Plotpoints einfach nur empfunden habe, um die es halt nicht geht und die halt auch keine so große Rolle spielen. Da sind wir halt zum Beispiel ein bisschen vielleicht MCU verwöhnt, wo halt natürlich man mehr so diese ganzen Hinweise streut, weil man schon konkret Sachen im Hinterkopf hat. Während hier ist ja nie was gestreut worden, weil man gedacht hat, oh, in 1, 2 Filmen oder noch später greifen wir das wieder auf. Ich habe den Running Gag Mr. White gemeint, der ist auch beim zweiten Teil irgendein Drehbuchautor auf die Idee gekommen, wir könnten noch eine Verbindung zum ersten machen. Wen gibt's da noch? Diesen Mr. White. Erinnert sich da im Publikum jemand dran? Ich glaube nicht, aber komm, wir haben der hat überlebt. Wir bringen den einfach mal wieder.
Ja, das ist halt schade, wenn man im Nachhinein erst eine Kontinuität schaffen will, anstatt dass man das halt wirklich von Anfang an irgendwie bringt. Ich will nur eine kurze Szene noch erwähnen, weil wir vorhin ja über Lashana Lynch gesprochen haben. Und welche Szene ich in Bezug auf sie und Bond halt extrem albern fand, und da habe ich mich auch gefragt, wer schreibt denn bitte sowas, ist diese Szene, wo M Bond quasi wieder in den Dienst aufnimmt und sagt, okay, du bist jetzt wieder MI6-Agent. Und sie aus dem Nichts kommt so, ja, da möchte ich aber, dass der 007 ist. So, wo ich mir denke, so, wo kommt das denn jetzt her? Also die ganze Zeit und so. Und dann kommt sie ihm auch noch mit dem Spruch so nach dem, ja, ist ja nur eine Nummer, ne? So, ist ja nicht so wichtig so. Aber so, vorher war es dir irgendwie schon wichtig, 007 zu sein. Und dann so, ah, jetzt ist Bond wieder da. Okay, hier hast du deine Karte wieder, so nach dem Motto. Das war so, wo ich mir denke, so, da finde ich, hat mich die Figur so ein bisschen verloren. Sie bauen sie denn zwar so als gute Co-Agentin, sage ich mal, irgendwo dann wieder auf. So, sie haben ja dann auch gute Szenen zusammen, wenn sie hier die Festung da stürmen von Rami Malek. Aber da hätte ich mir fast mehr gewünscht, sie wären bei dem geblieben, was sie am Anfang hatten. Dass die beiden immer noch mehr so diesen Zwist untereinander ausfechten müssen.
Ich glaube, da ist Ben, weil das hattest du vorhin, glaube ich, ja schon ein bisschen drauf angespielt, mit diesem 0-0, ja, dass das so ein bisschen Kommentar ans Publikum ist.
Ja, das hat mich halt dann schon rausgerissen, vor allem, weil es halt ständig kam. Mhm. Also für mich, keine Ahnung, ich habe mir das so vorgestellt, okay, so ein Doppel-Null-Agent, der bekommt halt irgendeine Nummer und das ist jetzt nicht Teil seiner Identität irgendwie. Das ist halt ein Deckname und dem ist es doch scheißegal, ob der 007, 008 heißt oder keine Ahnung.
Das war doch auch in diesem alten Casino Royale, wo sogar der Name James Bond ja eigentlich nur ein Alias gewesen ist.
Ja,
ne?
also wir haben auch schon alte James Bond, wo wir auch andere Doppel-Null-Agenten kennengelernt haben. Und daher ist das ja im Endeffekt so ein bisschen etabliert. Das ist halt eine von diesen und das bedeutet, du bist halt ein Agent mit der Lizenz zum Töten.
Genau.
Und im Endeffekt ist egal. Das ist so eine Sache, wo, wie Ben vorhin gesagt hat, das ist halt fürs Publikum, weil das Publikum kennt halt hauptsächlich 007 und man hat vielleicht mal einen anderen mal irgendwo gesehen, aber direkt wieder vergessen. Ja. Und für die gibt es halt nur 007 und Bond muss halt dann 007 haben und er kann halt nicht mit 003 reaktiviert werden oder so, weil das ging nicht. Und dafür ist das gemacht. Deswegen hat es mich nicht so gestört. Ich finde, wenn wir jetzt über Lashana Lynch und Spoiler machen und du sagst, wie sie nachher in dieses in die Festung eindringen, das ist für mich ein viel größeres Problem, weil sie in dem Moment, sie gehen da gleichberechtigt als Team rein. Und man hat die etabliert, das ist jetzt hier die neue Vertrauensperson von M, das ist seine absolute Top-Agentin, der traut er zu, wie früher Bond, die Welt zu retten. Dann gehen die da gemeinsam rein als Team. Und ab dem Moment, wo es losgeht, und es gibt ja die ganze Zeit diese Funkverbindung, die dann abbricht, und Q und M immer nur, Bond, sind Sie noch zu hören? Bond, sind Sie noch zu hören? Bond, was ist los? Bond, was sollen wir machen? Und kein Mensch spricht mehr mit ihr, als wäre sie plötzlich gar nicht mehr da. Wo ich denke, das ist einfach inkonsequent, weil er würde, also jetzt, man kann natürlich, ich bin jetzt eigentlich kein großer Freund von hier mit inhaltlicher Logik, da jetzt zu viel zu machen. Aber natürlich würde er trotzdem per se erstmal seiner aktuellen Top-Agentin als dem Typ, der seit über 5 Jahren raus ist, vielleicht vertrauen, diesen Einsatz zu führen. Aber auch so jetzt in der Reihen, was der Film ja auch machen will, mit diesem jetzt moderner und das die neue, da tritt er sich quasi ein bisschen selbst in den Hintern, dass er dann wieder sagt, ja, beim Ende, dann muss es halt doch der James regeln. Und der macht das halt und selbst M und Q sagen jetzt, ja, wir Männer wieder unter uns, wir machen das jetzt einfach und die soll da einfach mal irgendwo drin rumrennen, die wird schon irgendwo ein paar Bösewichte neben mehr erledigen, was sie dann ja auch macht, passt ja auch alles, aber dass nicht mal, dass man immer nur im Funk über sie spricht, das fand ich ein bisschen affig, also über ihn anspricht.
Ja. Dann kommen wir mal zu Mr. Bond selbst, weil Mr. Bond bekommt die erste große Neuerung, James Bond wird Vater. Das war erstmal so, im ersten Augenblick habe ich gedacht, nee, das bringen die nicht. Dann habe ich gedacht, okay, krass, sie haben tatsächlich ein kleines Mädchen gefunden, das genauso strahlend blaue Augen hat wie Mr. Daniel Craig selbst. So, ich dachte, ja, okay, sie haben es gebracht. Und ich muss sagen, so dieser erste Schock war erstmal so, weil sie kommt ja, das kleine Mädchen kommt ja dann irgendwann so, unterbricht ja diese große Wiedervereinigungskussszene zwischen Madeleine Swann und James Bond und dann denkst du so, okay, krass, gut, ja, das gibt's also auch mal. Und ich fand es tatsächlich so für den Verlauf des Films fand ich es irgendwie schon fast niedlich, dass Mr. James Bond irgendwie die Hälfte der Zeit mit dem Kind im Arm oder später ja dann mit diesem Plüschtier, was er sich dann so in seinen Hosenträger da steckt, weil sie das verloren hat, irgendwie durch die Gegend läuft. So Bond als Papa, so hätte ich tatsächlich irgendwo als witzige Nummer gesehen, wenn man ihm dieses hier vielleicht doch so eine Art Happy End gegönnt hätte mit Familie und Kind quasi. Wie steht ihr dazu?
Ich fand es eigentlich auch ganz, ganz süß. Und es war mal auch was anderes, dass eben nicht das Bond-Girl so in der Gewalt des Bösewichts ist, sondern halt diesmal ein Kind, was das Ganze irgendwie noch mal krasser gemacht hat. Und ja, der Moment, wo er das Plüschtier aufsammelt, dachte mir schon, oh.
Ja, aber es ist genau, also ich war persönlich nicht überrascht, dass das Kind jetzt kommt. Ich habe quasi von der ersten Minute mitgerechnet, dass die jetzt ich noch auch. Ein Kind
vor allen Dingen, weil, bringen, als er sie in den Zug,
Zeitsprung
nee,
war.
Nee, ja. Vor allen Dingen, als er sie in den Zug stellt und die Tür zugeht, fässt sie sich einmal so okay, an den Bauch. Ja. Und dann dachte ich schon, warum zur Hölle fässt du dich jetzt hier so an den, das war jetzt nicht so eine so, ich bin schockiert, dass James mich hier reinpackt, weil dann würdest du dir vielleicht eher so an die Brust fassen, so. Aber nein, sie geht ganz explizit mit einer Hand so an den Bauch, wo ich dachte, okay, das war, vor allen Dingen, weil sie redet ja davor auch immer noch so, ja, und dann erzählt sie ihr großes Geheimnis. Und
ja, das dann so genau, also da wurde es schon ein bisschen angedeutet mit dem Dings, dass sie noch ihm was mitzuteilen hat. Dann, also mir war es bewusst klar, dass ich sich 5 Jahre später erstmal wieder gesehen habe. Und dann fand ich es eher ein bisschen komisch, wie sie dann die Szene gemacht haben, wobei ich das dann fast schon ein bisschen selbstironisch fand, dass das ja eigentlich absurd war, dass das Kind da jetzt in Norwegen die Treppe runterläuft, wo man denkt, wo war das Kind denn davor? Hat es die ganze Zeit alleine im Haus in Norwegen gesessen. Aber gut, dann
der Babysitter ist 5 Minuten vorher nach Hause gefahren.
Ja, genau. Und aber dann haben sie das ja, weil es ja die ganze Zeit so ein bisschen selbstironisch war und weil es ja sofort, also ja, es war ja auch, ich meine, die Kamera ist nahezu sofort auf diese mega blauen Augen des Kindes gegangen. Und dann sagt sie aber erstmal, nö, das ist nicht dein Kind. Das ist zwar im richtigen Alter und hat genau deine blauen Augen, aber nö, es ist nicht dein Kind. Was ja auch ein Twist war, dass es dann doch sein Kind ist, was er dann ja erst von dem Bösewicht erfährt, was überhaupt kein Twist ist, weil natürlich jedem mit dem Moment im Publikum. Das fand ich dann schon wieder ganz ironisch, wie sie damit umgegangen sind. Aber was man eigentlich ja Kritikpunkt oder so ein bisschen oder mein Dings ist, dass es halt ein sehr durchschaubarer Move ist, weil sie selbst, glaube ich, gemerkt haben, wir haben nicht diese nötige Fallhöhe für diese reine Liebesgeschichte, weil das halt einfach nicht funktioniert mit den beiden. Und sobald du ein Kind drin hast, erreichst du halt eine gewisse emotionale Fallhöhe, weil jetzt plötzlich geht es nicht mehr nur um Bond und seine große Liebe, sondern es geht um Bond und seine Tochter. Und damit hast du halt, machst du es dir einfacher, diese Fallhöhe zu erreichen. Und deswegen war ich dann so ein bisschen davon abgelenkt, dass ich das alles dann zu kalkuliert und gimmickhaft dahingehend fand, dass er das dann alles macht. Aber natürlich, das mit dem Stofftier, wenn er das aufsammelt, ja, das ist eine nette Szene und alles.
Und weil du jetzt schon gimmickhaft ansprichst, will ich zu dem einen Punkt kommen, werden wir wahrscheinlich jetzt hier viel Stunk machen. Und das ist noch nicht der letzte Punkt, den wir im Spoiler-Teil beschreiben. Im großen letzten Kampf zwischen Rami Malek, ich vergesse immer seinen Namen. Ich
muss
Lucifer
auch noch. Fall, ne? Ja, Lucifer, ist ja auch
noch. Ja. Wer nennt sein Kind so? Also.
Und er hat sich ja so eine kleine Ampulle als Sicherheit machen lassen, wo eben auch wieder dieser Wirkstoff drin ist, verknüpft mit der DNA von Madeleine Swann. Sprich, wenn sie das irgendwie abkriegen würde, dann stirbt sie und halt alle, die ihre DNA drin, sprich also auch ihr Kind. Und am Ende haben wir ja dieses Ding, dass dieser Lucifer-Bond dieses Zeug quasi irgendwie verabreicht, wo ich dachte, okay, wow, das habt ihr jetzt gerade nicht gemacht. Ihr habt gerade nicht. Und dann dachte ich, okay, das ist so richtig fies, weil das ist eigentlich so, das wäre für mich eigentlich das schönere Ende gewesen, als das Ende, was wir eigentlich kriegen, zu sagen, Bond das kriegt quasi so sein Happy End, aber mit dem dicksten und größten.
Ganz schöner Sadist.
Aber
das wäre für mich das schönere Ende gewesen.
Nein, ja, sorry, also so wie der Film dann endet, finde ich es eine Katastrophe. Deswegen schön in Anführungszeichen natürlich. Es hätte natürlich so einen krasseren Stellenwert einfach gehabt. Wenn du sagst, okay, Bond überlebt das mit Frau, mit Kind, aber er kann quasi Frau und Kind nur, weiß ich nicht, wenn sie sich in irgendeinem Labor treffen und sie durch die Fensterscheibe
Er darf sie nicht mehr berühren.
Genau, weil Regel, er darf sie nicht mehr berühren, weil das wird auch gesagt, und das fand ich auch so komisch, wenn du diesen Stoff einmal irgendwie drin hast, aber die kann man auch nicht irgendwie ausschalten oder abschalten. Das ist halt gut, das ist halt Science-Fiction-Logik. So.
Ist auch völlig ausgeschlossen, dass es irgendwann mal noch entwickelt wird.
Ja, genau, deswegen aber das hätte ich da hätte ich echt gedacht, okay, wow, das wäre krass gewesen, wenn sie das quasi so enden lassen, dass er jetzt so, das wäre so dieses zweischneidige Schwert des Agenten gewesen. So, ja, ich habe mein Happy End, aber ich kann es nicht genießen.
Ja, also meine einzige Notiz, die ich mir extra für den Podcast noch gemacht habe, ist genau dieser Punkt. Ich finde die die Abfolge der beiden Sachen gar nicht das Problem, dass danach noch was anderes passiert, worüber wir gleich reden. Wir können es eigentlich sagen, dass danach Bond noch stirbt, weil es ist ein Spoilerteil. Ich finde das Problem mehr, dass dieser Moment, diese Tragik, keinen Raum zum Atmen bekommt, weil du hast gar nicht den Raum, in dem Moment dich damit, dass dir klar wird, was das alles bedeutet. Naja. Dass Bond nicht, also es ist ja nicht so, dass das jetzt erstmal lange, oh scheiße, was mache ich jetzt? Sondern es ist ja dann, okay, dann ich opfer mich jetzt und bam, aus, Ende. Also das ist mehr das Problem. Ich finde das schon dann konsequent, dass er sich dann opfert und danach stirbt. Ich finde halt, dass dieser Moment einfach mehr Raum, mehr Tragik bekommen müsste, und zwar auch auf ihrer Seite. Also sie erfährt das ja nicht mal, dass das so ist. Also und das ist eine riesen verschenkte Möglichkeit, weil es ja auch noch viel, viel interessanter gewesen wäre, wenn sie das zum Beispiel mit angesehen hätte oder so und es selbst auch wüsste.
Oder wenn sie auf ihn zukommt in irgendeiner Form und er sagt so, nein, komm mir nicht zu nah.
Das finde ich ist mehr das große Problem, dass sie nicht damit enden, weil das dann halt die Frage, okay, will man das, ich habe jetzt gesagt, sadistisch oder so, aber will man halt, ist man dann Freund, dass dieses böse Ende ist oder dieses böse Ende besser, das ist dann vielleicht eher Dings, sondern ich finde, eher eine Geschmackssache, ich finde halt, sie geben dieser Tragik, der da ist, einfach nicht diesen Raum zum Atmen und spielen das nicht aus.
Also ich sehe es auf jeden Fall als Problem, dass du hast diese zwei Momente. Einmal bekommt er quasi diesen Wirkstoff da ins Gesicht, dass er für immer quasi seine Geliebte nicht mehr sehen, anfassen darf. Und dann hast du seinen Tod. Und ich finde, dass beides passiert, schwächt sich gegenseitig ab. Also in dem Moment, wo er sich in dem Film opfert, frage ich mich, ist es wirklich noch ein Opfer oder geht er einfach den einfachen Weg? So, weil er nicht damit leben kann. So, und das ist, finde ich, die Entscheidung, irgendwie Bond sterben zu lassen, finde ich absolut ist sinnvoll. Ich habe mir vor dem Film, habe ich das mir auch schon gedacht, eigentlich müssen die den sterben lassen, um da mal was Neues zu bieten. Die können das nicht wiederbringen, dass Bond irgendwo am Strand liegt mit einer hübschen Frau und das ist das Ende. So, die müssen wirklich für die Saga so einen krassen Abschluss finden.
Aber müssen sie das? Ich meine, sie haben noch nie bei irgendeinem Bond irgendeinen krassen Abschluss gefunden.
Das ist gut, es ist aber zum ersten Mal der Abschluss einer Saga, wirklich. Und Dings. Vorher war das halt immer ein Abschluss eines Films.
Aber wir haben ja schon etabliert, dass es eine beschissene Saga ist, weil sie erst im Nachhinein eigentlich zu einer Saga aufgedrückt wurde.
Haben das gemacht. Also,
und die Tatsache, dass sie Bond jetzt sterben lassen, macht zwar Sinn im Verlauf dadurch, dass er jetzt halt dieses Gift da oder was auch immer in sich trägt, aber ich habe echt da gesessen und mir gedacht, what the fuck, also das ist jetzt hier gerade The Last Jedi für James Bond irgendwie so. Ich glaube, alle Bond-Fans da draußen sind irgendwie so, okay, die Star-Wars-Fans haben gekotzt, weil sie Luke Skywalker getötet haben und hier töten sie jetzt irgendwie Mr. Bond, und wo ich mir auch dachte, so, okay, also
aber auch Luke Skywalker kann sterben und auch ein Bond kann sterben. Und das finde ich beides okay.
Aber ich finde vor allem, wenn mit dem Hintergedanken, dass sie halt das Drehbuch schreiben, lesen und ganz genau wissen, ja, wir töten Bond, dann finde ich, hätten sie noch mehr darauf achten sollen, dass so jemand wie Lashana Lynchs Charakter dann tatsächlich irgendwo ein bisschen besser ausgebaut wird.
Ich glaube, die wollten einfach am Ende nur Bond die Bühne überlassen und dem wirklich auch diesen Abschied gönnen. Und da jetzt nicht eben dadurch, dass sie dann gleich sagen, oh, das ist jetzt übrigens die neue 007 und die bleibt es jetzt auch. Und ich glaube, denen lag auch viel daran, Daniel Craig nochmal wirklich seinen Moment zu geben. Ich fand die dann letzten Endes auch leider, ich habe auch keine Träne verdrückt. Also so dieser richtige emotionale Impact, da gab es viele Gründe. Einmal hier, was ich schon sagte, ne, mit diesem Gift. Dann vielleicht auch einfach, dass die räumliche Distanz zwischen ihm und der Madeleine, dass die das alles nur über Funk quasi, dass da kein persönlicher nochmal, dass sie ihn sterben, wäre vielleicht auch, keine Ahnung. Und dann war es auch einfach, er wurde einfach weggesprengt. So,
von seinen eigenen Raketen.
Und ich finde, was diesen Moment noch dann so ein bisschen alberner macht, ist diese Abschlusssequenz des Films, wenn wir Madeline und die kleine Tochter in dem Aston Martin sehen, wie sie da an der Straße und sie zu ihrer Tochter guckt, während sie fährt und dann so, ich werde dir jetzt eine Geschichte erzählen von einem Mann namens Bond, James Bond. Und dann kommt so wo ich mir gedacht habe, ach, komm jetzt, bitte. Also dann lass es wirklich lieber enden mit der großen Explosion, Bond ist tot, Feierabend.
Also ich muss jetzt zwei Sachen noch ansprechen unbedingt zu diesem Dings. Ich erinnere mich gleich, dass ich da drauf nochmal zurückkomme. Also erst muss man nochmal zurück zu dieser ganzen Explosionsgeschichte, weil ihr habt das so ein bisschen hingestellt, dass hier die Wirkung genommen wurde, dadurch, dass ja sowieso, er ist ja eigentlich, hat er keinen Grund mehr zu leben und er opfert sich dann oder so. Aber das ist ja eigentlich, ist es ja das Opfer der einzige Ausweg, um die Welt zu retten in dem Moment, weil es ist ja dann durch die ganzen Sachen der Grund, dass diese Schutzvorrichtung wieder zugeht und er muss sie öffnen, aber kann sich ja eigentlich gar nicht bewegen. Also eigentlich ist das Opfer ja nicht da. Er könnte, wenn er weggehen würde direkt, dann würde er halt dafür sorgen, dass dieses Gift freigesetzt wird und keine Ahnung, ganz Afrika umbringt. Also deswegen bringt er dieses Opfer ja dann doch wieder erstmal zurück aus alter Treue für als Weltenretter und für sein Vaterland und für seine, als er ist dann am Ende ja wieder der Agent und nicht der. Und das ist, glaube ich, persönlich die Idee hinter diesen beiden Sachen. Das erste ist das Opfer der Privatperson James Bond, des Mannes, des Ehemannes, des Familienvaters. Der bringt, dieser Traum zerplatzt. Und dann ist das, er kann jetzt immerhin noch Agent sein. Und dann stirbt quasi das Agenten. Und das ist so, glaube ich, die Idee hinter diesem Doppelding. Man zerstört beide Seiten von James Bond. Es gibt da keinen mehr. Und dann die Überleitung, die du meintest von den Worten von ihr. Ich finde halt, und das ist das stark, ich finde den Abspann, dass sie den Song nochmal bringen von dem Geheimdienst ihrer Majestät, We of All the Time in This World von John Barry und Louis Armstrong, der das singt, der ja damals auch in einem Bond-Film war, der auch mit einem Tod endet. Das ist, glaube ich, der einzige andere Bond-Film, der so ein tragisches Ende hat, wo halt Bonds Ehefrau gestorben ist. Also wo es auch schon mal so eine große Liebesgeschichte erzählt wurde. Und das für mich hat so ein Gänsehautmoment, das hat mich an damals erinnert, das hat da schon super funktioniert. Und hier kommt dann auch endlich mal so ein bisschen emotional runter. Sie singen dieses We have all this time in this world und sie haben sie halt gerade nicht mehr, diese Zeit. Die Zeit ist ausgelaufen, sie haben die Zeit, die sie hatten, auch nicht genutzt, weil sie 5 Jahre getrennt waren. Er hat seine Tochter quasi nicht kennengelernt. Er hat die Zeit, die er mit seiner Tochter verbracht hat, hat er sie auf dem Arm in Feuergefechten rumgetragen größtenteils und mal in der Verfolgungsjagd kutschiert.
Aber ist das
finde ich halt wieder so, das ist eine Sache, aber ich habe das vorhin ja selbst kritisch angemerkt bei Ben, man muss sich das reinlesen, muss man hier leider auch.
Wollte ich gerade sagen, ne? Also du musst halt schon wissen, wie im Geheimdienst ihrer Majestät irgendwie endet das, und ich mag den Film tatsächlich auch für das, was er ist, so, und auch, dass man hier tatsächlich sagt, okay, Bond findet eine Frau, die er tatsächlich heiraten will, und dann wird sie ihm noch im gleichen Film 2 Minuten später irgendwie wieder genommen. Da hatte ich diesen emotionalen Impact, und jetzt hier dann die Musik zu hören, lässt mich eher an die Bilder aus dem Film denken, als an irgendwelche Bilder, die ich jetzt in diesem Film gesehen habe. Und dann finde ich es halt auch wieder so ein bisschen schade, dass man dann nicht wirklich da dann wieder irgendwo was Eigenes findet.
Ja, es ist wie ich vorhin auch bei der West-Berlin-Sache ein bisschen gesagt habe. Genau. Man hat dann wieder vielleicht mal ein bisschen Gänsehaut und Emotionen, aber halt leider nicht aus dem Grund von dem Film. Aber man hat sie zumindest bei dem Film.
Okay, dann sind wir nach langer, langer Zeit. Jetzt, wir haben fast die Laufzeit von Bond erreicht, also es würde jetzt nur noch 1 Stunde fehlen, dann wären wir da auch dran, aber nein, wir hören jetzt hier auf. Vielen lieben Dank, Ben, erstmal, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und Björn, auch dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für alle da draußen, die noch nicht wohlig schlafen, sondern immer noch fleißig zugehört haben, vielen Dank, dass auch ihr immer wieder dabei seid, uns Woche für Woche zuhört. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr uns auch Lob, Kritik und Anmerkungen gerade bei der Apple Podcast App eures Vertrauens lasst, dann steigen wir nämlich in den Charts auf und dann bekommen wir die Weltherrschaft und dann muss Mr. Bond kommen, weil wir Leinwandliebe die Welt mit Podcasts beherrschen wollen. Dafür würden wir euch auch danken. Und wenn ihr sonstige Anmerkungen habt, schreibt einfach eine E-Mail an leinwandliebe@filmstadt.de. Freuen wir uns immer drüber. Und ja, damit verabschieden wir uns jetzt nach einem sehr, sehr langen Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino, bei welchen Filmen auch immer. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.